Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 217. Vom 3. Dezember sind wir schon 2020. Ganz herzlich willkommen zur Ausgabe, in der wir wie gewohnt das politische Geschehen hierzulande und in der Welt, so es uns interessiert und wir es für relevant halten, zusammenkehren. Das bin auf der einen Seite ich, Philipp Banse.
Und auf der anderen Seite Ulf Burmeier. Der Philipp ist Journalist seit vielen, vielen Jahren. Ich bin Jurist aus Berlin. Wir sitzen uns gegenüber und freuen uns, dass ihr wieder oder vielleicht sogar zum ersten Mal dabei seid. Und bevor es so richtig losgeht mit den Themen der Woche, bedanken wir uns ganz herzlich bei euch. Denn, wie wir jetzt erfahren haben, sind wir einer der Top 2020 Podcasts. Und zwar sowohl bei Apple iTunes als auch bei Spotify. Und da kann man nur sagen, danke, danke, danke. Das ist wirklich sehr, sehr schön, dass so viele Menschen sich für unser Programm interessieren. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann empfehlt uns einfach weiter.
Werbung. Viele von euch sind wahrscheinlich froh, wenn das Jahr 2020 rum ist. Aber wenn ihr mal ein gutes Gefühl braucht, mal das Gefühl, was wirklich Sinnvolles zu tun, zum Beispiel für den Klimaschutz, der ja zuletzt ein bisschen aus dem Fokus verschwunden ist, dann ist das recht einfach. Ein riesiger Teil eures persönlichen Klimafußabdrucks ist nämlich euer Strom- und Wärmebezug. Das macht Klimaschutz aber auch sehr einfach. Mit echtem Ökostrom und echtem klimaneutralem Biogas von Naturstrom könnt ihr eure CO2-Bilanz in diesem Bereich auf Null stellen mit ein paar Klicks. Das funktioniert beim Strom wie beim Gas ganz einfach, dauert nur ein paar Minuten. Einfach auf naturstrom.de/Lage gehen, Formular ausfüllen und Naturstrom kümmert sich dann um alles weitere. In den Tarifen ist zudem eine feste Förderung für weitere erneuerbare Energieanlagen enthalten. Wenn ihr also jetzt zu Naturstrom wechselt, reduziert ihr also nicht nur eure eigenen CO2-Emissionen, sondern ihr treibt darüber hinaus auch noch aktiv die Energiewende hierzulande voran. Aktuell gibt es dabei noch einen Zusatzvorteil für euch und auch für die Lage, wenn ihr nämlich jetzt euren neuen Ökostrom- oder Biogasvertrag bei Naturstrom klickt, bekommt ihr ein Startguthaben von 30 Euro und Naturstrom zahlt uns der Lage auch nochmal 20. Also jetzt direkt auf naturstrom.de/Lage gehen, Vertrag abschließen und so im neuen Jahr saubere Energie beziehen mit gutem Gefühl und ganz ohne Schaden fürs Klima.
Werbung. So, da sind wir wieder und es geht hinein in die Themen dieser Woche. Leider geht es los mit einem wirklich sehr traurigen Thema. Wir müssen nämlich von einem Anschlag in Trier berichten oder jedenfalls von einem Amoklauf oder noch genauer von einer Amokfahrt. Philipp, was war da los?
Ja, ein Mann ist in Trier mit einem SUV durch die Fußgängerzone gefahren, ist ganz bewusst im Zickzack gefahren, um möglichst viele Menschen zu treffen. Davon muss man ausgehen. Er hat rund 20 Menschen erfasst, mindestens von ihnen sind gestorben, viele zahlreiche schwer verletzt. Unter den Toten ist ein Baby und sein Vater.
Ja, 5 Tote insgesamt. Stand heute kann man sagen, es handelt sich wohl um einen Einzeltäter, einen 51 Jahre alten Deutschen, der auch in Trier geboren ist, fuhr unter Alkoholeinfluss 1,4 Promille. Hatte aber offenbar auch erhebliche psychische Probleme. So hat er nämlich die letzten Tage in seinem Auto kampiert vor seiner Fahrt. Gegen diesen Mann wurde jetzt Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes erlassen. Sein eigentliches Motiv ist aber weiterhin unklar. Eins scheint aber deutlich zu sein, so jedenfalls die Angaben der Behörden bisher. Es handelt sich nicht um einen Terroranschlag. Soweit ersichtlich ist zum einen keine organisatorische Struktur dahinter erkennbar. Aber er ist wohl auch kein Einzeltäter, weil es weit und breit kein politisches Motiv gibt. Also man muss wohl davon ausgehen, einfach ein verwirrter Einzeltäter. Die Politik spricht trotzdem von einem Anschlag. Ist nicht so ganz klar, warum eigentlich, weil ein Anschlag jedenfalls so nach meinem Wortverständnis, anders als ein Amoklauf, irgendeine Form von Motiv voraussetzt. Ein Anschlag macht man ja normalerweise oder begeht man normalerweise ja, weil man irgendetwas erreichen will und sei es auch nur Schrecken zu verbreiten. Also ist nicht so ganz klar, warum dieses Wort verwendet wird. Vielleicht ist es einfach die Sprachlosigkeit auch der Menschen, die in der Politik Verantwortung tragen oder vielleicht auch die, wie ich finde, zutiefst menschliche Suche nach Sinn, wo es aber keinen gibt.
Na, ich meine, irgendein Motiv wird er ja gehabt haben.
Nö, man muss ja nicht. Also das ist ja gerade der Witz dabei. Ne, wenn du, es gibt ja einfach auch Menschen, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden und im wahrsten Sinne des Wortes durchknallen. Ja, einfach durchknallen. Das, ne, das ist so ein bisschen das Ding. Also jetzt, natürlich wie praktisch nach jedem Amoklauf geht auch jetzt wieder die Diskussion darüber los, was kann man tun, Philipp? Und ein Stichwort, das jetzt in der Diskussion eine Rolle spielte, einfach weil der Mensch ja alkoholisiert am Steuer saß, sind die sogenannten Zündschlosssperren.
Ja, das habe ich hier im Newsletter vom Tagesspiegel gelesen. Zündschlosssperren, die Alkoholisierte am Losfahren hindern, soll es geben, soll angeblich funktionieren. Kann man sicherlich mal drüber nachdenken, wäre aber wahrscheinlich ohnehin eine gute Idee, würde ich denken. Also das ist natürlich eine Einschränkung der Freiheit, gar keine Frage. Aber die Frage ist, was wären die Kosten? Also ich meine, das haben wäre klar, man könnte halt ab einem bestimmten Promillewert nicht mehr das Auto anmachen.
Ja, und mal ganz ehrlich, also weißt du, weil du jetzt sagst, Einschränkung der Freiheit, bin ich mir gar nicht so sicher, denn verboten ist das ja ohnehin schon. Es würde also letztlich nur ein bereits existierendes Verbot, nämlich sich besoffen ans Steuer zu setzen, effektiver umgesetzt, was ja im Ergebnis auch dazu führen würde, dass weniger Menschen wegen Alkohol am Steuer ihren Führerschein verlieren und vor allem viel weniger Menschen verletzt werden, denn nach wie vor ist Alkohol am Steuer ja eine ganz erhebliche oder eine ganz bedeutende Unfallursache.
Ja, Freiheit wäre schon, also ich meine, sonst könntest du ja auch sagen, Auto startet nicht, wenn dein Sicherheitsgurt nicht eingeklickt ist. Also es ist vorgeschrieben, mit Sicherheitsgurt zu fahren, aber du hast die Freiheit, es auch ohne zu tun. Das ist natürlich Quatsch und unvernünftig, aber wenn es erst starten würde, wenn du es eingeklickt hast, wäre es eine Einschränkung der Freiheit. Und wenn das Auto erst startet, wenn du da deinen Test bestanden hast, ist das natürlich eine Einschränkung. Aber ich, wie gesagt, ich würde unterm Strich sagen, das scheint mir doch eine sinnvolle Erwägung zu sein.
Ganz unabhängig von diesem Vorfall, ja, ehrlich gesagt. Ne? Also ich denke nämlich auch, denn das Gros der Fahrten unter Alkoholeinfluss sind ja Gott sei Dank keine Amokläufe, sondern so Fahrten nach dem Motto, ach ja, vier Bier, boah, wird schon noch gut gehen, und dann geht's eben leider doch nicht gut. Und deswegen denke ich mal, wäre das einfach ganz grundsätzlich eine gute Idee. Aber ich denke, dieser Vorfall in Trier weist vor allem auf eins hin, nämlich auf die traurige Wahrheit, dass sich Anschläge, Amokläufe, wie auch immer man es jetzt konkret bezeichnen will, letztlich nicht verhindern lassen. So auch die Position des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewenz. Der sagte nämlich im Deutschlandfunk, Zitat, wenn das Auto zur Mordwaffe wird, dann ist es schwierig zu sagen als Staat, das können wir zu 100% unterbinden. Nein, das können wir nicht. Ich denke, da hat er recht, der Innenminister. Wir müssen letztlich damit leben, dass in Einzelfällen Menschen ausrasten und furchtbare Dinge tun. Auch das gehört leider zur menschlichen Natur.
Ich habe auch überlegt im Vorfeld, was wir dazu sagen können, außer jetzt diese Fakten zu präsentieren. Und ich finde, also ich ertappe mich so ein bisschen dabei, dass ich dann bei solchen Angelegenheiten auch versuche, an die Opfer zu denken.
Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Jetzt. Ich empfinde das so ein bisschen privat als Übung in Empathie. Also weißt du, dass man einfach sich reinversetzt in Menschen, die jetzt Opfer geworden sind, Angehörige verloren haben, schwer verletzt wurden und so weiter, und mental sich in deren Lage versetzt und so ein bisschen bei denen ist und an die denkt.
Ja, das finde ich auch, und zugleich, also das finde ich total überzeugend und empfinde ich ebenso, wie du das gerade geschildert hast, Philipp. Und zum anderen finde ich es auch wichtig, eben nicht bei jedem Vorfall, so schrecklich er auch sein mag, gleich in so eine Art Aktionismus zu verfallen. Was kann man da jetzt tun? Es ist natürlich eine sehr legitime Frage. Es ist auch eine sehr vernünftige Frage, sich immer mal darüber bewusst zu, oder darüber Klarheit zu verschaffen, ob es möglicherweise die Möglichkeit gibt, hier irgendwas gesetzlich nachzusteuern. Aber ich denke, es gibt eben Situationen, die man nicht verhindern kann. Also in diesem Fall wurde zum Beispiel diskutiert, muss man noch mehr Poller aufbauen, um Innenstädte irgendwie gegen Autos abzuriegeln. Aber das funktioniert halt nicht, weil du ja auch Lieferverkehr hast. Ne? Das, also man kann natürlich das Menschen immer noch einen Tick schwerer machen, aber dann fahren sie eben beim nächsten Mal nicht durch die Fußgängerzone, sondern einfach nur irgendwo über einen Gehsteig. Also ich denke auch, die Frage nach möglichen Regelungen ist sinnvoll, und wir haben ja eben schon diese Zündschlosssperren für Alkoholisierte diskutiert. Aber letztlich, glaube ich, ist es auch eine Frage, sich einfach ehrlich zu machen und zu sagen, nein, man kann nicht jedes menschliche Fehlverhalten verhindern. Es gibt einfach Menschen, die sich in einem Ausnahmezustand befinden. Und das ist wahrscheinlich eher die Botschaft, man darauf zu achten, wie geht's meinen Mitmenschen? Ja, ist der Nachbar möglicherweise in einem komischen Zustand, dann die Leute lieber mal anzusprechen und so ein bisschen, wie soll ich sagen, Mitmenschlichkeit und Solidarität im Alltag zu üben, damit eben psychische Ausnahmesituationen erkannt werden und hoffentlich auch behoben werden können.
Wäre ja auch durch das Bank, ich weiß es nicht, ne, Spekulation, man sieht jemanden, der im Auto kampiert.
Tagelang.
Vielleicht sogar schon, ich habe ihn gestern gesehen, mein Brötchen holen, jetzt sehe ich ihn wieder.
Sieht nicht gut aus.
Dass man einfach mal fragt, kann ich Ihnen helfen?
Ja.
Können wir irgendwas für Sie tun? Ich habe Sie gestern gesehen, Sie sind heute hier, geht's Ihnen gut?
Ja, das ist, glaube ich, das wäre, glaube ich, eine sehr produktive Reaktion. Ja, so viel vielleicht zu dem tragischen Vorfall in Trier, Philipp, und damit kommen wir zu unserem wöchentlichen Corona-Update.
Tja.
Auch keine guten Nachrichten.
Nicht wirklich. Also die registrierten Neuinfektionen, also das, was man so registriert an Neuinfektionen pro Tag, das schwankt, aber es ist plus minus 20.000, wohingegen die Zahl der Toten, der täglich Verstorbenen an und mit Corona steigt. Also wir hatten jetzt kürzlich einen Rekord von fast 500 Menschen, die an einem Tag gestorben sind, aber eben die Zahl der Neugeregistrierten, die schwankt und sinkt leicht, aber in der Tendenz ist das schon auf dem Plateau. Unter diesem Vorzeichen haben sich diese Woche wieder Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen getroffen, um zu gucken, was machen wir denn jetzt, und im Kern kann man das kurz zusammenfassen. Das Ziel bleibt, die Bundesregierung und die Politik will zu einer Inzidenz von 50 Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner. Davon sind wir meilenweit entfernt. Zwei Bundesländer, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, sind drunter. Aber die allermeisten Gemeindenländer sind da weit drüber, zwischen 100 und 200 und manche noch drüber, in Sachsen vor allen Dingen. Also das ist ein langer Weg, und insofern haben sie sich jetzt darauf geeinigt, die Beschränkungen, von den Weihnachtsausnahmen abgesehen, die Beschränkungen bleiben bis zum 10. Januar.
Ja, was noch unklar ist, ist, ob die Reisebeschränkungen auch tatsächlich über Weihnachten aufrechterhalten bleiben. Ja, also insbesondere Beherbergungsverbote, das wäre natürlich sehr unschön, ne? Denn im Grunde sind ja Hotelbetriebe eher noch geeignet, Kontakte zwischen Menschen zu vermeiden, insbesondere wenn man sie gar nie betreibt, ja, also ohne Restaurant. Da würde ich doch dringend hoffen, dass die Politik da einfach nachsteuert und die Beherbergungsverbote zumindest wieder aufhebt, denn sonst hängen diese ganzen Weihnachtsregeln ziemlich in der Luft, und wenn dann alle noch auf engstem Raum campieren müssen, ist das sicherlich aus Sicht der Corona-Prävention gar keine gute Idee. Insofern, da hoffe ich noch sehr auf eine Ausnahme, wenigstens, keine Ahnung, vom 20. Dezember bis zum 2. Januar.
Oder? Ja, bei den Hilfen soll es weiter Hilfen geben, aber es wird wohl ein bisschen umgesteuert werden und nicht mehr sich nur am Umsatz orientieren, weil es natürlich einen Unterschied macht, ob ein Restaurant, weiß ich nicht, im Monat 100.000 Euro Umsatz gemacht hat, davon aber 80.000 für Fremdkosten ausgegeben hat und jetzt trotzdem 75% davon erstattet bekommt, sondern die Hilfen sollen sich eher an sowas wie Fixkosten orientieren und dann noch ein bisschen die Miete dazugeben. Also Hilfe wird es wohl weiter geben, auch wenn sie ein bisschen anders gesteuert werden soll. Infos gibt's noch vom Impfstoff.
Ja, gute Nachrichten aus der Impfstoffecke. Zwei Pioniere der Impfstoffentwicklung, nämlich sowohl das Konsortium Pfizer-BioNTech, das ist dieses deutsch-amerikanische, und zum anderen die Firma Moderna, haben jeweils für ihre Impfstoffe in den Vereinigten Staaten und in der Europäischen Union eine Zulassung beantragt. Das heißt, da ist davon auszugehen, dass in Kürze, in Tagen bis höchstens Wochen, auch Zulassungen erteilt werden, nach allem, was wir wissen. Das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland hat schon einen Impfstoff zugelassen, nämlich den von Pfizer-BioNTech.
Ja, ist es das?
Ja. Okay. Also so habe ich es jedenfalls heute Morgen in Nachrichten gehört. Und nochmal ganz kurz, gehen wir nochmal darauf ein, was diese Impfstoffe jetzt tatsächlich bewirken. Da gab es ein bisschen Unsicherheit, Philipp. Was ist da zu erwarten?
Also, wenn man sich impfen lässt, was wir durchaus empfehlen würden und allen nahelegen würden, soweit das dann irgendwie zugelassen auf dem Markt ist, dann heißt das, dass man mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht an Covid-19 erkrankt, wenn man sich das Virus einfangen sollte. Offen ist die Frage, ob man das Virus auch weitergeben kann, wenn man geimpft ist.
Genau, da gab es auch bei uns im Lageforum ja nochmal die Empfehlung, da doch mal reinzuschauen, sich auch vielleicht anzumelden, mitzudiskutieren unter talk.lagedernation.org. Ja, da gab es also auch bei uns im Forum eine ganz spannende Diskussion, weil wir in der letzten Folge ja angedeutet hatten, dass man die Pandemie durch diese Impfung in den Griff bekommen wird. Da wiederum gab es dann, sagen wir mal, zweifelnde Stimmen im Forum, die nämlich sagten, naja, wenn diese Impfung tatsächlich nur den Ausbruch der Krankheit Covid-19 verhindern kann, nicht aber die Infektion, dann könnte es ja einfach sein, dass es dann immer mehr asymptomatisch Infizierte gibt, die dann aber trotzdem das Virus weitergeben. Dazu muss man sagen, das wissen wir alle noch nicht so ganz genau. Bislang ist es natürlich, ist es ja in der Tat so, dass also ungeimpfte Menschen, die sich das Virus einfangen, möglicherweise nicht erkranken, trotzdem aber ansteckend sein können. Das ist quasi eine der besonders tückischen Seiten dieses SARS-CoV-2-Virus, ne, dass es eben viele Menschen gibt, die asymptomatisch infiziert sind, Infektionen durchmachen, selber gar nicht krank werden, das Virus aber weitergeben können. Unklar ist, wie das jetzt mit den Menschen ist, die geimpft sind und dank der Impfung nicht krank werden, aber eben möglicherweise trotzdem eine Infektion erleiden, ob die das Virus noch weitergeben. Ich habe Christian Drosten in dem NDR Corona-Update-Podcast so verstanden, dass er davon ausgeht, dass die Impfung nicht nur dazu führt, dass die Krankheit vermieden wird, sondern auch jedenfalls dazu, dass die Viren Last in den Atemwegen so niedrig ist, dass eine Weitergabe unwahrscheinlich ist, aber das ist eben letztlich noch nicht safe. Das werden wir letztlich wahrscheinlich erst erfahren, wenn tatsächlich nennenswerte Teile der Bevölkerung auch geimpft sind. Dann werden wir letztlich sehen, ob die geimpften Menschen auch weniger Viren weitergeben.
Dann sind natürlich ganz wichtig die Antigen-Schnelltests. Also das sind nicht die genauen PCR-Tests, das haben wir letzte Woche schon gesagt, sondern Antigen-Schnelltests, mit denen man so innerhalb von einer Viertelstunde, 30 Minuten weiß, ob man gerade, jetzt gerade ansteckend ist. Ob man also so eine hohe Viruslast in sich trägt, dass man das weitergeben kann, auch wenn man keine Symptome hat. Das ist an sich eine gute Sache, haben wir letzte Woche drüber geredet. Was wir nicht erwähnt hatten, ist, dass bei diesen Tests es zwar eine 99-prozentige Genauigkeit gibt, aber das bedeutet eben, dass es auch in 1% der Fälle falsche Positive gibt. Also man testet 100 Leute. Von 100 Leuten sind alle positiv, aber da ist dann einer dabei, der unberechtigterweise als positiv gemeldet wird.
Also ein falscher Treffer.
Einfach ein falscher Treffer. Das kommt vor in 1% der Fälle. Das klingt jetzt erstmal nicht viel. Wenn man sich aber vorstellt, wie das ja einige Länder auch gemacht haben und wie das in Deutschland auch von einigen vorgeschlagen wird, sozusagen staatliche Massentests. Alle müssen dauernd getestet werden. Dann bedeutet das, dass wenn du, weiß ich, 60, 70 Millionen Leute testest und 1% von denen, die dann positiv getestet sind, 1% falsch positiv sind, die dann in Isolation kommen, dann sind das Tausende von Menschen, die ungerechtfertigterweise in Isolation gehören. Und das heißt, da ist sozusagen der Kosten, der Freiheitskosten schon ganz schön hoch, nur dafür, dass du eine ganz kurze Momentaufnahme bekommst, wer gerade ansteckend ist und wer nicht.
Ja, deswegen muss man sagen, ist es bei Tests immer sehr, sehr wichtig, darauf zu schauen, wen man eigentlich testet. Ne? Wenn also bei den Menschen, die man testet, die Wahrscheinlichkeit ohnehin schon relativ hoch ist, dass sie sich tatsächlich was eingefangen haben, dann ist das Risiko von False Positives vergleichsweise überschaubar. Aber wenn man eben quasi nur die allgemeine Bevölkerung mit einer Gott sei Dank niedrigen Wahrscheinlichkeit einer Infektion testet, dann fallen diese False Positives viel mehr ins Gewicht. Vermutlich müsste man fairerweise sagen, dass Menschen mit False Positives dann sehr schnell auch einen PCR-Test, also einen dieser wasserdichten Goldstandard-Tests, bekommen sollten. Da erreichen uns leider Gottes im Lageforum nach wie vor immer wieder Meldungen, dass es wahnsinnig schwer ist, an solche Tests ranzukommen. Also das scheint es bei die Kommunikation mit den Gesundheitsämtern eine reine Katastrophe zu sein. Ja. Jedenfalls bei vielen. Ne? Das gibt natürlich auch mal positive Ausnahmen, aber da hören wir ganz viele Kritik.
Aber ich habe jetzt auch mit einem befreundeten Arzt aus einem großen Berliner Klinikum gesprochen, wie das bei denen so läuft. Da wird ja das medizinische Personal auch relativ regelmäßig getestet und selbst da gibt es Einschränkungen, weil einfach gesagt wird, wir haben nicht genug Reagenzien, wir haben nicht genug Materialien, wir müssen einfach mit den Ressourcen haushalten, auch mit den Laborkapazitäten und so. Also das liegt nicht nur an den Gesundheitsämtern. Es ist einfach so, dass so viele Leute sich anstecken, dass man einfach anhand der Ressourcen, die vorhanden sind, gucken muss, wen man jetzt testet. Wo diese Kurztests aber, wenn sie schon bei Massentests vielleicht nicht so sinnvoll einsetzbar sind, durchaus sinnvoll einsetzbar sein könnten, wäre zum Beispiel vor Weihnachten. Also beim Diskutieren haben wir so gedacht, wie wäre denn das, wenn man sich so 3, 4, 5 Tage vor Weihnachten, also Weihnachten ist ein Donnerstag, wenn man sich so am Samstag in Selbstquarantäne begibt, seine Kontakte runterfährt und dann am Tag der Abreise vielleicht zu den Verwandten oder so, ja, wenn man das denn machen wollen würde, sich so einen Kurztest nimmt und sagt, okay, ich bin negativ, das heißt, ich bin mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit jetzt gerade nicht ansteckend.
Also kann ich fahren.
Kann ich fahren. Dann ist natürlich immer noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit da, eine Möglichkeit, dass du das Virus schon hast, aber es ist noch nicht so viel und dass es erst ausbricht, wenn du da bist. Man kann damit nicht alle Infektionen vielleicht ausschalten, aber doch einige, die man ohne diesen Kurztest nicht ausschalten würde. Und da haben wir auch mit Karl Lauterbach telefoniert. Der ist der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Fraktion und ein anerkannter Fachmann. Und er sagt, ja, wäre durchaus eine interessante Idee. Aber wahrscheinlich reichen dafür die Schnelltests nicht aus.
Also die sind einfach zu schlecht verfügbar, ne? Denn das ist so ein bisschen der Punkt. Wenn wir jetzt quasi von staatlicher Seite aufrufen würden, dazu sich doch bitte schön zu testen, bevor man zu Weihnachten zu seinen Lieben fährt, dann müsste der Staat natürlich auch dafür sorgen, dass man tatsächlich diese Tests überhaupt bekommen kann. Und das scheint wohl nicht so wirklich möglich zu sein, Philipp, oder? Also Jens Spahn hat sich, der Bundesgesundheitsminister, hat sich dazu diese Woche ja auch geäußert.
Genau, er hat eine Verordnung erlassen, erneuert und hat gesagt, Deutschland habe sich monatlich monatlich mehr als 60 Millionen Corona-Schnelltests gesichert. Dies sei durch, Zitat, Garantieverträge mit großen Prozenten und Lieferanten gewährleistet worden, sagte Spahn am Dienstag dieser Woche. Jetzt ist es aber so, dass diese 60 Millionen wohl erst ab Januar gelten. Ja, also die stehen wohl erst ab Januar zur Verfügung. Und das ist schon eine Menge. Also da kann man sicherlich wohl Altenheime, so diese Risikogruppen, Schulen vielleicht auch mit Schnelltests versorgen. Aber es reicht halt nicht, um alle in Deutschland zu testen. Es ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Und das würde heißen, bei 60 Millionen Tests, du könntest vielleicht jeden Erwachsenen einmal im Monat testen. Damit hast du aber nichts gewonnen.
Nee, es geht ja um den Schnelltest vor besonders gefährlichen Begegnungen. Also ja, bevor man zu Oma fährt oder so.
Am Eingang zum Altenheim. Sind sie jetzt infektiös?
Ja. So. Ja oder nein?
Ja oder nein. Und deswegen wäre das vor Weihnachten natürlich interessant, aber da sagt Karl Lauterbach, im Dezember stünden weniger als 30 Millionen dieser Tests zur Verfügung und das würde halt reichen, um Schulen, Altenheime, Pflegeheime etc. zu versorgen, aber eben nicht um alle, die privat am Weihnachten eine Reise machen wollen, ja, ne, staatlich finanziert testen zu lassen. Dafür reicht's einfach nicht.
Mit anderen Worten, es wird wohl oder übel noch einen kleinen Spike in der Zahl der Corona-Infizierten über Weihnachten geben, sehr wahrscheinlich. Ne? Wenn die Leute durchs Land fahren, das wird sich wohl nicht vermeiden lassen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, eine totale Sicherheit gibt es sowieso nicht. Ne? Wir gehen ja ganz bewusst massive Risiken ein. Das muss man ja auch mal sagen. Ne? Also diese Weihnachtsreiserisiken stehen ja nicht allein auf weiter Flur. Wir gehen ja das enorme Risiko ein, dass wir unsere Kinder zur Schule schicken im Normalfall. Wir gehen das enorme Risiko ein, dass die Wirtschaft weiterläuft. Und wenn man das jetzt mal ins Verhältnis setzt, finde ich ehrlich gesagt angesichts der psychologischen Vorteile, ja, der jetzt mal ganz, also klar, es gibt natürlich auch Weihnachtskämpfe in manchen Familien. Ne? Ich will jetzt auch nicht idealisieren. Es gibt viele Familien, wo sich wahrscheinlich Weihnachten eher so anfühlt wie Straflager. Aber jetzt mal vom Normalfall ausgegangen, dass Weihnachten eigentlich ein Fest der Liebe ist, wo man dann eben zusammenkommt mit den Menschen, die einem wichtig sind, dann würde ich denken, hat das eben auch enorme positive psychologische Effekte. Und das muss man halt auch so ein bisschen gegenrechnen gegen das Corona-Risiko. Ne? Also ich finde, man darf jetzt diese Weihnachtsrisiken, ja, die sind da, die darf man aber auch nicht verabsolutieren. Man muss auf der anderen Seite sehen, dass es einfach viele Menschen gibt, für die Weihnachten so ein bisschen quasi das Licht jedenfalls vielleicht nicht am Ende des Tunnels, aber in der Mitte des Corona-Wintertunnels ist. Und das hält vielleicht auch Menschen einfach so ein bisschen über Wasser. Ne? Also wir haben, finde ich, in der Lage, in der Tendenz viel zu wenig über die dramatischen psychologischen Folgen geredet. Und in letzter Zeit ist das so in meinem Umfeld einfach immer mehr zum Tragen gekommen. Also ich hatte im Frühjahr auch schon einen Fall, wo jemand ziemlich abgestürzt ist, aber also in meinem Umfeld, aber jetzt so in den letzten Wochen höre ich das immer mehr, auch von Menschen, die zum Beispiel noch überhaupt keine psychiatrische oder psychologische, wie soll ich sagen, Vorbelastung hat. Ne? Das so langsam aber sicher kommen die schweren Folgen von Corona, Isolation auch in der in Anführungsstrichen Normalbevölkerung an und deswegen finde ich, sollte man das auch politisch bei den Entscheidungen ein bisschen mehr in den Blick nehmen. Ne? Wie kann man den Menschen einfach Hoffnung geben? Wie kann man den Menschen einfach so ein bisschen Freude machen? Denn wir müssen das Ganze ja nicht nur physisch überleben, ja, wir müssen ja auch irgendwie seelisch damit klarkommen.
Ja, und gerade unter diesem Vorzeichen würde ich sagen, dass es schon ein Versäumnis der Politik ist, dass sie sich diese 60 Millionen oder was Schnelltests nicht schon für den Dezember gesichert haben. Denn das würde schon einen Unterschied machen, wenn man sagen könnte, wir haben diese Tests, lasst euch vor Weihnachten testen. Ich glaube, dann könnte man dieses Weihnachten mit diesen ganzen emotionalen Vorteilen, die das hat, auch virologisch etwas sicherer bestreiten. Und ja, sie sind jetzt gerade erst lieferbar und die sind noch nicht so lange auf dem Markt und so. Aber ich habe schon mit ein, zwei Leuten gesprochen, die sich da auskennen, die sagen, der Staat hätte eigentlich dafür sorgen müssen, dass mehr Schnelltests im staatlichen Besitz sind. Denn jetzt momentan haben sich dann viele auch Händler im Internet Schnelltests gesichert und es ist ein Medizinprodukt, das darf nur an Ärzte für die Deckung des ärztlichen Bedarfs abgegeben werden. In der Apotheke muss man einen Arztausweis vorlegen. Im Internet wird dann abgefragt, deckt das hier ihren ärztlichen Bedarf? Und man muss dann anklicken, ja, deckt man ärztlichen Bedarf, aber man muss eben keinen Arztausweis vorlegen und da sind die Tests dann entsprechend teuer und. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, dass es ein Versäumnis ist in der Größenordnung, der Staat hätte im Frühjahr viel, viel mehr Masken in den Lagern liegen haben sollen.
Das ist ein offensichtlicher Fail gewesen.
Weil Masken natürlich billig waren und überall zu verfügbar und.
Hätte man mal machen können.
Schnelltests sind ein neues Produkt. Aber das finde ich schon ein bisschen mindestens bedauerlich, würde ich mal denken.
Ja, ich muss gestehen, ich habe in den letzten Tagen ein sehr spannendes Video gesehen von einem geborenen Österreicher, der aber seit vielen Jahren in den Vereinigten Staaten forscht. Das packen wir auch in die Shownotes. War auch ein Tipp aus dem Lageforum, ne? Das muss man wirklich sagen. Also es kommen immer mehr spannende Tipps. Ja, ist einfach so. Es ist wirklich also nicht nur eine tolle Diskussionskultur, ist auch inhaltlich für mich wahnsinnig anregend, das zu moderieren. Na gut, jedenfalls, da bin ich auf so ein Video gestoßen und da erklärt einfach ein Virologe in 80 Minuten, wie das so funktioniert mit den Impfungen. Super spannend, sollte man sich angucken. Aber hast du
schon reingepackt?
Packe ich rein, aber ein bestimmtes Detail wollte ich jetzt gerade noch erwähnen, nämlich das Detail, dass es ja schon 2003, 4, 5 um ein Haar eine Pandemie gegeben hätte, nämlich mit SARS-CoV-1. Ja, SARS-CoV-2 heißt ja nicht umsonst SARS-CoV-2, sondern es ist eben schon das zweite SARS-Virus und das erste Virus konnte nur mit letzter Mühe noch damals eingefangen werden. Das heißt also, das war im Grunde schon ein Einschlag, der sehr, sehr nahe kam, 2003, 4, 5 und im Grunde hätte man spätestens damals Pandemiepläne anlegen müssen. Ne? Denn nur weil es damals gerade noch mal gut gegangen ist und wir nur ein paar tausend Infizierte hatten und aber immerhin 800 Tote auch damals schon, nur deswegen konnte man sich eigentlich nicht mehr ausruhen und sagen, oh, Pandemie wird schon nicht passieren, ne? Sondern eigentlich war spätestens seit 2003, 4, 5 klar, dass man Pandemieschutzpläne braucht.
Ich glaube, die Pläne gab es.
Ja, es gab auch einen Warnhinweis ja schon von den wissenschaftlichen Diensten des Bundestages. Ja. Also gewarnt wurde viel,
also aber es ist halt kaufen, einlagern wäre das.
Ja, also auf diese Pandemiesorge wenigstens irgendwie effektiv reagieren, wäre mal der Plan gewesen. Das ist aber irgendwie leider nicht passiert. Und insofern, das mit den Masken war ein Fail. Das mit den Tests, Philipp, also da würde ich deine, wie soll ich sagen, Zurückhaltung teilen. Wir können einfach hier vom grünen Tisch nicht beurteilen, ob überhaupt mehr Tests verfügbar gewesen wären, glaube ich. Ne? Oder also ob Jens Spahn das wirklich verbockt hat, da bin ich sehr zurückhaltend.
Wäre ich jetzt auch noch vorsichtig.
Aber es gibt noch eine weitere ganz spannende Debatte, denn die weiterhin gravierenden Corona-bedingten Einschränkungen haben natürlich ökonomisch enorme Folgen, die der Bund versucht auszugleichen bisher mit, ich sage jetzt mal untechnisch, Corona-Hilfen oder andere sprechen auch von den November-Hilfen. Da hat sich in den letzten Tagen allerdings eine Debatte entsponnen zu der Frage, ob denn tatsächlich der Bund diese Kosten tragen sollte.
Genau, das sind ja schon erhebliche Kosten. Ne? Also jetzt im November 13 Milliarden, im Dezember wären es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, der Januar kommt dann auch noch dazu. Also das sind schon etliche Milliarden Euro, die da ausgeschüttet werden und die Debatte läuft. Soll das jetzt der Bund wie bisher weiterzahlen oder sollen es die Länder machen? Und da gab es halt jetzt verschiedene Äußerungen von verschiedenen Ökonomen, Marcel Fratscher und Clemens Fuest, also Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und Clemens Fuest aus vom IFO in München, der Vorsitzender und Chef des Rats der Wirtschaftsweisen ist, also dem maßgeblichen Beratergremium der Bundesregierung, die haben sich geäußert in die Richtung, das sei finanziell kaum durchzuhalten. Bisher ist es eben so, dass bis zu 75% des Umsatzes, nicht des Gewinns, aus 2019 eben erstattet werden und die beiden fordern, die Hilfen müssten eben zielgenauer einsetzen, sich eben nicht am Umsatz orientieren, wie ich das vorhin schon geschildert habe, sondern eher so an sowas wie Betriebsüberschuss oder so. Das ist also die eine Forderung, die Hilfen, die man leistet, gezielter zu machen und nicht mehr so Prinzip Gießkanne und nicht mehr so am Umsatz zu orientieren. Und eine andere Argumentationslinie kam von Jens Südekum, der ist Volkswirt an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und der hat der Taz gesagt, er würde schon dafür plädieren, dass das weiterhin der Bund alles bezahlt, weil der Bund einfach die besseren Werkzeuge habe, Anleihen, also wenn der Bund sich Geld leiht, um Entschädigungen zu zahlen, dann kriegt er zum Teil noch Geld dazu von den Leuten, von denen er sich das leiht, weil die Zinsen eben so niedrig sind. Und das finde ich ein ganz interessantes Argument. Das Ende ist ja irgendwie absehbar.
Ja, das finde ich nämlich auch. Also da muss man einfach so langsam aber sicher sagen, es ist ja jetzt nicht mehr so, dass wir uns jetzt quasi auf unabsehbare Zeit verschulden müssten, sondern ganz im Gegenteil, die Corona-Hilfen dienen ja auch dem Zweck, jetzt quasi einen totalen Kahlschlag im weitesten Sinne in Wirtschaft, Kultur, Gastronomie zu verhindern, damit dann eben im neuen Jahr, wenn die Beschränkungen hoffentlich bald aufgehoben werden können, tatsächlich auch der Aufschwung klappt. Das ist ja auch das Kalkül zum Beispiel hinter der Kurzarbeit, dass man im Grunde in den Erhalt von Arbeitsverhältnissen investiert, damit es dann im neuen Jahr schneller wieder losgehen kann. Und insofern finde ich, sind da Investitionen deutlich leichter zu rechtfertigen, als wenn es jetzt quasi Geld wäre, das man einmal verbrennt, ja, für so ein Silvesterfeuerwerk.
Genau, er sagt auch die Schuldenquote, also die Höhe der Schulden.
Im Vergleich zum Bruttosozialprodukt eines Jahres,
meine ich. Macht 60% aus bisher, sagt er, und läuft jetzt auf etwa 72% raus. Andere Länder, Griechenland, Italien, sind über 100. Und er sagt, das sei also nicht wirklich ein Problem. Und jetzt so eine Diskussion anzuzetteln, von wegen der Staat käme ans Ende seiner Leistungsfähigkeit, wie das zum Teil aus dem Kanzleramt zu hören gewesen ist, sagt er, fände er gefährlich, weil das mitunter diesen Spirit unterminiert und diese ganzen Hilfen, die bisher geflossen sind, auch ins Leere laufen lassen würde.
Wenn jetzt die Stimmung kippen würde.
Der Sinn und Zweck dieser Hilfen war ja, den Betrieben und den Menschen zu signalisieren, das ist hier eine Naturkatastrophe, aber die Welt geht nicht unter. Der Staat, die Gemeinschaft sorgt dafür, dass ihr da durchkommt, dass wir da alle durchkommen und ihr könnt ruhig planen für nach der Pandemie, weil da wird es euch noch geben, weil wir werden euch unterstützen. Und wenn das jetzt heißt, so nochmal sehen, vielleicht auch nicht und unter Umständen kriegt hier nicht jeder und so weiter, dass dann so ein Zweifeln aufkommt und sich viele zurückhalten werden und erstmal gucken werden, ob sie überhaupt durchkommen.
Ja, und das Investitionsklima irgendwie zusammenbricht. Also das glaube ich, ist ein sehr valider Punkt. Allein schon das Reden darüber, dass jetzt irgendwie die Kassen leer seien und man doch jetzt mal irgendwie den Gürtel enger schnallen müsse, halte ich da auch schon für extrem gefährlich. Denn es handelt sich ja eben nicht um konsumtive Ausgaben. Es ist ja eben nicht Geld, das man ausgibt und das dann weg ist, sondern das ist letztlich eine Investition unseres Gemeinwesens darin, dass wir möglichst einfach gar nicht erst so richtig in eine Rezession schlittern. Ne? Also natürlich gab es einen wirtschaftlichen Einbruch, aber die Frage ist ja immer, was geht dabei an Strukturen kaputt? Dass also konkret Einnahmen, Erlöse, Umsätze wegbrechen, ist normal in der Pandemie, aber die Frage ist, was geht an Strukturen kaputt? Wie viele Unternehmen rutschen in die Insolvenz?
Die normalerweise nicht reinrutschen.
Genau, Unternehmen, die total gesund sind, ne, die normalerweise eben hätten weiter wirtschaften können. Darum geht es, diese Strukturen zu erhalten, Arbeitsverhältnisse zu erhalten und das sollte man jetzt, denke ich, nicht kaputt reden.
In dieser Woche wird in Sachsen-Anhalt debattiert über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und da dachten wir, müssen wir doch mal einen Blick drauf werfen.
Ja, und das lohnt, glaube ich, auch einen etwas grundsätzlicheren Blick. Aber bevor wir zu diesen Hintergründen kommen, wollen wir euch wenigstens kurz anteasern, was der aktuelle Anlass ist. Und zwar gibt es da eine Debatte über die Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Kleiner Disclaimer am Anfang. Philipp arbeitet inzwischen seit über 20 Jahren für den Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur. Das heißt also für öffentlich-rechtliche Sender. Ne? Das heißt, das muss man als Hintergrund wissen. Ich werde allerdings überhaupt nicht finanziert vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, diese Finanzierung, Philipp, die ist schon nicht unerheblich, ne? Da geht es um eine Menge Geld.
Das sind 8 Milliarden rund Euro pro Jahr, die ARD, ZDF und eben das Deutschlandradio, was die Anstalt des öffentlichen Rechts ist, unter der eben auch der Deutschlandfunk und das Deutschlandfunk Kultur firmieren, die diese öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten bekommen. Das wird finanziert durch den Rundfunkbeitrag, der aktuell 17,50 Euro pro Monat pro Haushalt beträgt. Und es wurde jetzt jahrelang verhandelt. Dieser Beitrag ist seit 11 Jahren, glaube ich, unverändert gewesen. Und es wurde halt jetzt beschlossen, dass der Beitrag ansteigen soll, zum 1.1. um 86 Cent auf 18,36 Euro pro Monat. Und da kommt jetzt Sachsen-Anhalt ins Spiel. Dieser Erhöhung müssen allerdings alle 16 Länderparlamente zustimmen.
Genau, weil es sich dabei um einen Staatsvertrag zwischen den 16 Bundesländern handelt bei dieser Gebühr. Denn die Kompetenz für die Medien und dementsprechend auch die Gesetzgebungskompetenz für die Gebührenerhebung liegt eben bei den Ländern. Und damit das eben bundeseinheitlich funktioniert, verhandeln die 16 Bundesländer da einen Staatsvertrag aus. Es ist quasi ein Vertrag zwischen allen 16 Bundesländern. Und damit dieser Vertrag rechtlich wirksam wird, muss er von allen 16 Landesparlamenten beschlossen werden. So, und da gibt's jetzt ein Problem, denn die CDU in Sachsen-Anhalt ist zwar in einer Koalition dort mit Grünen und SPD und eigentlich ist die Koalition auch dafür, diesem Änderungsstaatsvertrag zuzustimmen, aber die CDU-Fraktion schert aus und möchte zurzeit nicht zustimmen.
Genau, und das wäre deswegen dramatisch, weil alle anderen 15 Parlamente das entweder schon abgestimmt haben und dem zugestimmt haben oder das angekündigt haben. Also das hängt jetzt wirklich an der Entscheidung in Sachsen-Anhalt. Wir haben jetzt Anfang Dezember, am 1.1. soll es eigentlich losgehen mit der Erhöhung. Jetzt haben die das in dieser Woche, die Entscheidung, nochmal vertagt. Aber das wird sich nicht ewig aufschieben lassen. Und deswegen haben wir gedacht, schauen wir doch mal darauf, was eigentlich damit zu tun hat. Auf der Oberfläche politisch, aber eben auch, was so ein bisschen dahinter steht. Und getrennt betrachten muss man einfach, glaube ich, dass es durchaus und seit Jahren eine total berechtigte, in meinen Augen, Debatte um konstruktive Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Ich bin in diesem System journalistisch groß geworden. Ich stehe als Staatsbürger 120%ig dahinter, finde dieses Prinzip super, super gut. Und trotzdem gibt es ein paar Punkte, wie man dieses System im Sinne des öffentlichen rechtlichen Rundfunks verbessern könnte.
Genau, und wir haben einfach mal exemplarisch uns angeschaut einen Text von Leonard Dobusch, der ist Professor an einer österreichischen Universität, ich glaube für Management und Innovation oder so, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ganz guter Bekannter von mir, so aus Berliner netzpolitischen Zusammenhängen, weil er hier auch jahrelang in Berlin rumgeturnt ist, jetzt aber eben wieder in Österreich, und der schreibt häufiger auf netzpolitik.org, und zwar unter anderem deswegen, weil er Mitglied des ZDF-Fernsehrats ist, also quasi des Steuerungsgremiums des zweiten deutschen Fernsehens, und dort ganz interessante Einblicke hat in die Funktion, aber auch in die Dysfunktionalitäten dieses Mediensystems, Philipp, und er hat eine ganze Reihe ganz spannender Kritikpunkte aufgeschrieben.
Ja, also er hat halt ähnlichen Punkt vertreten. Er sagt, es gibt einfach valide Diskussionspunkte, die sich am öffentlich-rechtlichen System ändern müssten, ohne es grundsätzlich in Frage zu stellen. Also er sagt, mehr Transparenz, mehr Staatsferne, mehr Senderferne in der Aufsicht, also dass einfach diese Aufsichts Gremien diverser aufgestellt sind, wenn Kirchen, dann irgendwie mehr Religionsgemeinschaften, mehr Frauen etc., vielleicht auch ein paar weniger Parteien, mehr Flexibilität in der Finanzierung, hat er gesagt, vor allen Dingen auch freie Lizenzen, ja, also das klingt ein bisschen abstrakt, aber man kann sich ja schon fragen, warum, wenn wir das denn alle zahlen, diese Inhalte aus Tagesschau und diesen ganzen Magazinen, warum können die eigentlich nicht alle benutzen, warum stehen die nicht zum Beispiel in der Wikipedia alle standardmäßig verlinkt, dann müsste es mehr Kollaborationen geben, also beispielsweise die Idee, aus Gebühren einen gewissen Anteil dafür zu verwenden, um unabhängige Projekte journalistischer Art, die ein bisschen freier sind und nicht direkt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk verankert, zu finanzieren. Es müsste mehr Texte geben. Man könnte auch darüber nachdenken, ob die Öffentlich-Rechtlichen nicht dafür sorgen müssen, dass es eine öffentlich-rechtlich finanzierte Infrastruktur gibt, um Audio- und Videoinhalte auch von anderen Produzenten zu verteilen, Stichwort Podcast-Apps und so. Es gibt super Angebote wie Funk, das ist immer das Vorzeigebeispiel, wo eben so eine Reform in Ansätzen durchgeführt wurde und gelungen ist.
Vielleicht ganz kurz zur Erläuterung, Funk ist so eine Art, ich sag mal Start-up-Fabrik von ARD und ZDF, so einen Rahmen, innerhalb dessen innovative Medienformate entwickelt werden, und wahrscheinlich das bekannteste Format aus dieser Serie ist Deutschland 3000. Das ist die Videoredaktion, geleitet von Eva Schulz, einer jungen Journalistin. Und Deutschland 3000 ist spezialisiert auf Videoschnipsel. Die sind so etwa 3,5 Minuten lang, Beiträge, aber die eben mit der Qualität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also sauber recherchiert, trotzdem aber Themen möglich, sagen wir mal, für die Generation 18 bis 25 oder 18 bis 30 poppig aufbereiten, oder? Das ist so grob die Beschreibung. Und das funktioniert auch ziemlich gut, ne? Also die spielen dann ihre Videoschnipsel auf Facebook aus, auf Insta aus, und haben damit, denke ich, einen ziemlich großen Erfolg, weil sie einfach quasi öffentlich-rechtliche Angebote für Menschen aufbereiten, die sonst vielleicht eher nicht ARD gucken würden.
Ja, das ist so ein Beispiel, wo sich diese öffentlich-rechtlichen Anstalten auf den Weg gemacht haben, Angebote zu unterbreiten für das 21. Jahrhundert, für eine digitale Gesellschaft, wo sich die Sehgewohnheiten ändern, wo sich die Medienkonsumgewohnheiten ändern, wo sich die Erwartungen ändern an, wie soll mir eigentlich Journalismus dargebracht werden.
Also es geht, ja, das ist der Punkt, es geht. Es ist jetzt nicht so, dass dieses öffentlich-rechtliche System komplett innovationsunfähig ist, man muss es nur wollen.
Genau, man muss es nur wollen. Stefan Niggemeier, bekannter Medienjournalist, Mitgründer von Übermedien, hat im Podcast auch gesagt, zum Beispiel ist eine Riesenfrage, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk viele, viele Millionen für Fußballrechte ausgeben sollte. Warum er viele, viele Millionen investieren soll für Unterhaltungsformate. Warum er viele Millionen dafür ausgeben soll, dass die Landesanstalten zum Teil identische, ich überspitze ein bisschen, aber schon thematisch sehr deckungsgleiche Beiträge zu Verbraucherrechten etc. machen. Also da gibt es schon eine ganze Menge, wo man sagen kann, das kann man vereinfachen, effizienter gestalten, besser fürs 21. Jahrhundert aufbereiten, ohne an der Qualität zu sparen, ohne an der Diversität und Pluralität zu sparen. Da gibt es also sehr, sehr viel. Und dann natürlich immer auch solche Sachen, ne? Tom Buro, Intendant des WDR, bekommt über 400.000 Euro im Jahr. Ja,
fragt man sich so ein bisschen, wieso eigentlich, ne? Wenn man sich so anschaut.
Deutlich mehr als die Bundeskanzlerin.
Kann ich nicht nachvollziehen. Insbesondere, wenn man sich anschaut, das, was er sich auch für Fails leistet, ne? Also das ist jedenfalls nicht leistungsbezogen, was da gezahlt wird. Und dann gibt es natürlich auch für manche Leute, gerade mit älteren Verträgen, üppige Pensionen. Also das war jetzt mal so eine Art Tour de Force, ja, um mal zu schauen. Es gibt da eine ganze Menge Dinge, die man legitimerweise Weise kritisieren kann. Aber der zentrale Punkt ist, Philipp hat es eben quasi als Vorbemerkung schon gesagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat auch aus meiner Sicht einfach eine ganz zentrale Funktion in einer Demokratie, denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist quasi so die Plattform, wo tatsächlich plural diskutiert werden kann, wo tatsächlich die Vielfalt der Meinungen, die in der Bevölkerung vertreten werden, medial dargeboten werden, wo halbwegs objektiv, halbwegs seriös recherchiert wird. Natürlich hat jeder Journalist, jede Journalistin ihre persönliche Haltung. Ja, das betonen wir auch bei der Lage immer wieder. Das ist menschlich, das ist auch gar nicht auszublenden.
Und sie machen auch Fehler.
Und sie machen auch Fehler, auch das ist völlig klar. Aber die Grundidee ist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, und das ist aus meiner Sicht auch eine zeitlose Idee, die sogenannte Binnenpluralität. Das heißt, die Idee ist, wir haben einen Sender, der sich die alle Mühe gibt, die Vielfalt der vertretenen Meinung innerhalb ein und desselben Programms abzubilden. Das ist das eine. Und das zweite ist die Unabhängigkeit von wirtschaftlichen Zwängen. Ja, wenn ich jetzt irgendwie ein Zeitungsverlag bin, dann muss ich halt irgendwie schauen, dass ich genügend Anzeigen akquiriere und genügend Abos verkaufe, damit ich meine Zeitung irgendwie finanziert kriege. Das Schöne ist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, im Prinzip muss der sich keine Gedanken machen, wo das Geld herkommt, weil er eben gebührenfinanziert ist. Und das ist gerade die Idee dabei, die Freiheit von ökonomischen Zwängen und die reine Verpflichtung oder die reine Orientierung an journalistischen Prinzipien, was sie natürlich nicht immer schaffen, aber das ist jedenfalls die Grundidee und das ist auch der Grund, warum ich persönlich dieses System so super finde, weil ich glaube, das ist eine Grundbedingung für Demokratie.
Und ich kann das auch mal aus meinen 20 Jahren Erfahrung jetzt sammeln. Ich bin da nicht fest angestellt gewesen, aber ich arbeite da immer noch und habe da viele, viele Tage, Monate in diesem Sender verbracht beim Deutschlandfunk. Und es ist nicht einmal vorgekommen, nicht ein einziges Mal, dass ich das Gefühl hatte, hier gibt es ein Argument gegen einen Beitrag, gegen ein Thema, was nicht mit dem Thema an sich zu tun gehabt hätte. So nach dem Motto, hatten wir schon, oder so inhaltliche Argumente gibt es natürlich.
Klar, immer.
Aber ich hatte nicht ein einziges Mal das Gefühl, dass von irgendwo ein sachfremder, politischer, irgendwie geformter Einfluss auf das eingewirkt habe, was ich und meine Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich da unmittelbar zu tun hatte, gemacht haben.
Und das hast du halt im privaten Rundfunk oder bei privaten Zeitungen hast du das ständig, ne?
Also das weiß ich.
Ja. Ich arbeite nicht in diesem Bereich, aber da, also solche Geschichten habe ich von wirklich schon im Dutzend gehört von Menschen, die da arbeiten, dass man halt so gesagt hat, das ist jetzt vielleicht nicht so cool.
Wir sitzen da und überlegen, was machen wir?
Und zwar
was
rein
interessiert uns?
Ja.
Was halten wir für wichtig? Wie muss man das aufbereiten? Welche Aspekte sind wichtig? Wie lang macht man das?
Also im Grunde genauso wie bei der Lage.
So wie bei der Lage. Das ist eine in meinen Augen rein inhaltsgetriebene Geschichte.
Und ich meine, und das ist genau der Witz, denn du kannst halt einfach eine Demokratie nicht organisieren ohne plurale Medien, die tatsächlich sich bemühen, so die Breite der Meinung abzubilden. So, und jetzt ist halt die Frage, klar, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss irgendwie reformiert werden und irgendjemand muss natürlich so im Großen und Ganzen auch, sag mal so, die Leitlinien vorgeben und das geht natürlich nur politisch. Auf der anderen Seite muss dieser Rundfunk natürlich auch eine gewisse Ferne von der Politik einhalten, denn sonst würde dieses, wie soll ich sagen, dieses freie, rein journalistische Arbeiten nicht mehr funktionieren. Und das ist aber jetzt alles nicht vom Himmel gefallen, sondern das beruht in wesentlichen Teilen auch auf der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, das sich also schon in insgesamt mehr als einem Dutzend Entscheidungen mit im Detail mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk befasst hat. Und der Ausgangspunkt aus einer rechtlichen Perspektive ist die Rundfunkfreiheit aus Artikel 5 Absatz 1 unseres Grundgesetzes. Und aus dieser Perspektive hat das Bundesverfassungsgericht mehrere Punkte rausgestrichen, die besonders wichtig sind. Der erste Punkt, den hat es zuletzt 2018 nochmal entschieden, ist, dass aus diesem Artikel 5 des Grundgesetzes ein Auftrag resultiert, nämlich die Rundfunkfreiheit zu garantieren. Und dieser Auftrag zielt auf eine Ordnung, also eine Organisation, die sicherstellt, dass die Vielfalt der bestehenden Meinung im Rundfunk in möglichster Breite und Vollständigkeit Ausdruck findet. Also das ist dieser Gedanke der Binnenpluralität. Ja, das heißt, innerhalb des Rundfunks soll die Breite der Meinung Ausdruck finden. Und das wiederum ist besonders wichtig wegen der herausgehobenen Bedeutung, die dem Rundfunk unter den Medien wegen seiner breiten Wirkung, seiner Aktualität und auch seiner Suggestivkraft zukommt. Ja, und daraus schließt das Bundesverfassungsgericht, dass ein vielfältiger öffentlich-rechtlicher Rundfunk ein Vorteil für alle ist. Also allein die Tatsache, dass es ihn gibt, dass man ihn hören kann, dass man die Fernsehsendung sehen kann, ist ein Vorteil, so das Bundesverfassungsgericht, und zwar ganz unabhängig davon, ob man diese Angebote tatsächlich nutzt. Und das wiederum wiederum rechtfertigt aus Karlsruher Perspektive auch die Gebührenfinanzierung.
Genau, und da kommen wir nämlich zum zweiten Punkt, was das Gericht entschieden hat, nämlich wie werden und wer setzt eigentlich diese Gebühren fest, über die wir jetzt reden, diese 17,50 aktuell oder 18,36 dann vielleicht im nächsten Jahr.
Ja, genau, und da sagt das Gericht, die Abwehr einer staatlichen Kontrolle der Berichterstattung, also das war, wo Philipp aus seiner Erfahrung sagt, das funktioniert auch, also die Abwehr staatlicher Kontrolle ist die wichtigste Funktion der Rundfunkfreiheit, dass eben der Rundfunk tatsächlich frei berichten kann und dann nicht irgendwie ein Politiker mal zum Telefon greifen kann. Und der Schutz dieser Rundfunkfreiheit bezieht sich aber nicht nur auf die Gefahren unmittelbarer Lenkung. Ja, also keine Ahnung, Politik entscheidet, wer Chefredakteur wird, oder Maßregelung, Politik entscheidet, wer rausfliegt, ja, sondern dieser Schutz der Rundfunkfreiheit umfasst auch subtilere Mittel indirekter Einwirkung, mit denen sich staatliche Organe Einfluss auf das Programm verschaffen könnten. Ja, und diese Gefahr staatlicher Einflussnahme oder vor allem politischer Einflussnahme verbietet es, meinen die Karlsruher, dem Gesetzgeber bei der Gebührenfestsetzung freie Hand zu lassen. Die Idee ist, wenn der Gesetzgeber frei entscheiden kann, wie viel Rundfunkgebühren gezahlt werden, dann besteht einfach
ein Hebel. Dann kannst du
sagen, ein Hebel, gibt es ein enormes Risiko, dass irgendwie quasi nur noch Staatsfunk gemacht wird. Ne? Und ebenso wenig, völlig verständlich, sagt Karlsruhe, ebenso wenig können jedoch die Rundfunkanstalten selbst über ihren Finanzrahmen bestimmen. Ja, sonst macht man quasi den Bock zum Gärtner. Ja, einfach weil sie, die Rundfunkanstalten, natürlich keine Gewähr dafür bieten, dass sie sich stets im Rahmen des Funktionsnotwendigen halten. Ja klar, wenn man sich natürlich selber quasi noch immer noch einen schönen Schluck aus der Pulle genehmigen könnte, dann wäre der Anreiz groß, immer mehr Geld zu fordern. Und daher Kompromiss, nicht die Politik, nicht die Rundfunkanstalten alleine, sondern der Kompromiss ist, dass die Gebühren festgesetzt werden durch eine Kommission, das ist die sogenannte KEF, also die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, und dazu kommen wir gleich, wie die genau arbeitet. Aber zunächst noch ein dritter Punkt, rechtlicher Hintergrund. Die Länder, die ja eben zuständig sind für die Festsetzung der Gebühren, dürfen, so das Bundesverfassungsgericht 2007, nicht so einfach von diesem Votum der KEF abweichen. Das heißt, wenn es eine Kommission gibt, die die Gebührenhöhe festsetzt, dann müssen die Länder das im Grundsatz auch einhalten. Also 2007 war der Fall, dass ARD, ZDF und Deutschlandradio geklagt hatten, weil die Länder 28 Cent weniger Gebühr festgesetzt hatten, als diese KEF ermittelt hatte. Und da sagt Karlsruhe, das verletzt die Rundfunkfreiheit der Rundfunkanstalten. Denn, Zitat, die Festsetzung der Rundfunkgebühr muss frei von medienpolitischen Zwecksetzungen erfolgen. Ja, das heißt, die Länder dürfen zwar einstimmig mit diesem Staatsvertrag den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks definieren, aber wenn sie einmal diesen Auftrag definiert haben, was soll der Rundfunk machen, dann muss unabhängig von der Politik entschieden werden, was der Spaß kostet.
Diese ganze Geschichte, diese Ideen, die wurden jetzt in einen relativ komplexen Ablauf umgesetzt. Also wie kommen wir eigentlich politisch legitimiert zu dem, was wir dann jeden Monat da überweisen sollen. So, und die erste Phase ist, die Politik, konkret die Länder, formulieren den Auftrag. Das machen sie im Medienstaatsvertrag. Da reden die drüber, da verhandeln die drüber, was soll öffentlich-rechtlicher Rundfunk eigentlich leisten? Wie viel Unterhaltung, Fußballrechte, wie sollen die digital machen, was sollen die da liefern, nicht liefern, Texte. Dieser Auftrag wird da formuliert, das wird seit vielen, vielen Jahren gemacht.
Und da muss man sagen, das ist im Grundsatz eine politische Entscheidung, aber die ist nicht parteipolitisch, weil die eben nur in allen 16 Bundesländern gemeinsam passieren kann. Das heißt, da sind so quasi alle relevanten Parteien beteiligt, und deswegen ist dieser Auftrag natürlich quasi irgendwie politisch, aber jedenfalls nicht parteipolitisch, sondern ganz breiter Konsens.
Genau. Und da liegt dann sozusagen auch der Hase im Pfeffer. Da haben sich halt viele jetzt nicht drauf einigen können. Diese Verhandlungen sind jetzt über Jahre, ich glaube 4 Jahre gelaufen. Da hätte man substanzielle Änderungen machen können. Das ist nicht passiert. Also haben sie sich dann auf so einen lauwarmen Kompromiss, was diesen Auftrag angeht, aber ohne große Änderungen jetzt geeinigt. Und dann kam die zweite Stufe.
Nee, ist die erste Stufe der Gebührenfestsetzung. Der Auftrag ist der Hintergrund und dann die Gebührenfestsetzung hat dann 3 Stufen.
Genau. Der erste Punkt ist, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sagt, was er braucht, um diesen Auftrag zu erfüllen.
Genau, also das, ne, die Rundfunkanstalten gucken ins Gesetz oder den Medienstaatsvertrag, was sollen wir denn machen, und dann rechnen die aus, was der Spaß kostet.
Und die zweite ist, diese Kommission, die KEF, die prüft, wie viel Geld braucht denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk aus unserer Sicht? Also das ist eine Kommission wirklich unabhängiger Experten und Expertinnen.
So eine Art Sachverständigenrat.
Die gucken sich an, Auftrag, okay, was brauchen die denn aus unserer Sicht, um diesen Auftrag zu erfüllen.
Und normalerweise kommt dabei raus, dass die Angaben des öffentlichen rechtlichen Rundfunks im Grundsatz durchgehen, aber mit ein paar Kürzungen.
Ja, und auch zum Teil durchaus substanziellen Kürzungen. Das ist ein bisschen eine Frage der Perspektive, aber die korrigieren das durchaus, was der öffentlich rechtliche Rundfunk da gerne hätte.
So, und da kommt dann aber ein Vorschlag der KEF raus und da sagt dann eben das Bundesverfassungsgericht, was dann der Rundfunk angemeldet hat, nach Kürzung und Bestätigung durch die KEF, das ist dann de facto fast schon Gesetz. Da haben die Länder also nicht mehr so wahnsinnig viele Möglichkeiten, was dran zu tun. Die Landesregierung müssen aber formal dann noch die Staatsverträge beschließen, die diese Gebührenforderung tatsächlich auch rechtlich in Kraft setzen.
Das hat Herr Haseloff irgendwie aus Sachsen-Anhalt, Ministerpräsident, auch getan.
Ja, wie alle anderen auch.
Wie alle anderen auch, mit der Fußnote, ich hier als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt stimme diesem Medienstaatsvertrag zwar zu, Fußnote im Protokoll, aber ich glaube, ich habe keine Mehrheit dafür im Parlament. Mal schauen, was dabei rumkommt.
Ja, was natürlich auch schon mal so eine ziemliche Honk-Geschichte ist, ne? Da muss man sich mal möglicherweise überlegen, wie man da eine Mehrheit zusammenkriegt. Aber gut, jedenfalls, diese Staatsverträge sind im Grunde beschlossen, in den meisten Ländern auch schon durch, aber in Sachsen-Anhalt gibt es Probleme, da müssen eben die Parlamente in jedem Land nochmal zustimmen. In Sachsen-Anhalt gibt es da Probleme, obwohl, siehe Bundesverfassungsgericht 2007, die Parlamente eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel Spielräume haben. Also eigentlich ist verfassungsrechtlich geboten, den Vorschlag der KEF auch umzusetzen. Also man muss natürlich gesetzlich regeln, wie die KEF zusammengesetzt wird. Man muss sicherstellen, dass die auch wirklich Experten enthält oder Expertinnen und dass das ein guter Vorschlag ist und so. Aber wenn dann mal ein Vorschlag auf dem Tisch liegt, dann muss der auch durchgewinkt werden und dann kann man eigentlich nicht mehr den Sparrasen mehr drüber fahren lassen.
Und da würde dann auch ein erster Reformvorschlag ansetzen, der ja auch schon diskutiert wird. Frage ist, wie groß sind die Chancen, dass er durchkommt? Eher gering. Der geht dahin, dass die Länderparlamente in diesem allerletzten Schritt eben nicht mehr zustimmen müssen, sondern dass es reicht, wenn die Regierungen der Länder dem Medienstaatsvertrag zustimmen. Das entbehrt nicht einer gewissen Logik, weil du am Schluss so eine Art, es ist so ein, ich will nicht ganz, Simulation ist ein bisschen hart, aber du sagst den Parlamenten, hier stimmt mal über diesen Medienstaatsvertrag ab, aber so richtig viel ändern dürft ihr da eigentlich auch nicht
mehr. Ja, also das ist natürlich quasi aus einer Legitimationslogik her wirklich ein Problem, ne? Denn die Zustimmung zum Staatsvertrag bedeutet ja, dass die Parlamente die politische Verantwortung übernehmen für diesen Staatsvertrag. Auf der anderen Seite sagt aber das Bundesverfassungsgericht, dass die Landesgesetzgeber eigentlich zustimmen müssen mit dem, was die KEF vorschlägt. Das passt nicht so richtig zusammen. Dazu passen würde eigentlich eher, dass man die Rundfunkgebühren quasi auf eine gesetzliche Grundlage stellt und dann sagt, also die grundsätzliche Einführung von Rundfunkgebühren auf eine gesetzliche Grundlage, Medienstaatsvertrag ist ja auch ein Gesetz, und dann sagt, die konkrete Festsetzung dieser Gebührenhöhe wird dann per Verordnung gemacht. Ne, das wäre genau dasselbe Prinzip, wie wir das jetzt schon öfter in der Lage erläutert haben. Es gibt ein Gesetz, das enthält eine Verordnungsermächtigung, die dann der Exekutive die Möglichkeit gibt, das zu machen. Und ehrlich gesagt, das ist auch jetzt in anderen Rechtsbereichen überhaupt kein außergewöhnliches Vorgehen, dass man in einem Gesetz sagt, es darf eine Gebühr geben und dann in einer Verordnung die Höhe der Gebühr regelt. Also das müsste durchaus nicht so sein, dass jeweils der Medienstaatsvertrag geändert werden muss, nur um irgendwie 2 Cent mehr Rundfunkgebühr festzulegen.
So, jetzt kommen wir also zurück nach Sachsen-Anhalt. Da ist es jetzt also so, dass die AfD in der Opposition ist. Aber die AfD eben die grundsätzliche Position hat, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist nicht irgendwie ein bisschen reformbedürftig, so wie wir das am Anfang geschildert haben. Prinzip gut, aber kann man verbessern, sondern die wollen ihn abschaffen. Die wollen ihn einfach loswerden.
Wie eigentlich alle rechten Parteien weltweit?
Da, wo rechte Parteien am Ruder sind oder Macht haben, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk unter Beschuss. Auch in die BBC in Großbritannien sieht sich unglaublichem Gegenwind ausgesetzt. Es gibt Leute in mächtigen Positionen, die wollen die einfach zerschlagen. Und die AfD, der passt das natürlich nicht. Das ist jetzt so unsere Interpretation, das sagen die so nicht, aber das, glaube ich, kann man so sagen. Für solche Parteien, ja, die auf Emotionen, auf Hetze, auf Spaltung setzen, ist es natürlich viel praktischer, wenn sie sowas haben wie Facebook. Ja. Und nicht darauf angewiesen sind, dass da Anstalten des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, versucht ausgewogen zu berichten und zu recherchieren und auch so ein bisschen auszugleichen und zu kommunizieren zwischen diversen Gruppen in einer Gesellschaft.
Also für die AfD und andere Hetzer gibt es einfach nichts Besseres, als auf Facebook irgendwelche krassen emotionalen Beiträge zu teilen, ja, und zwar letzten Endes Fake News zu verbreiten. Also man muss es mal auf den Punkt bringen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja quasi ein Bollwerk gegen Fake News, ja, weil da eben abgesehen von Fehlern, die auch da gemacht werden, im Grundsatz das Prinzip gilt, man guckt eben mal ein bisschen genauer hin und man versucht, den Dingen auf den Grund zu gehen und die Wahrheit herauszupulen. Und das ist nun genau das Gegenteil dessen, was die AfD gerne möchte. Ne? Denn Social Media befeuert, belohnt Extreme. Und man kann so weit gehen zu sagen, öffentlich-rechtliche Rundfunk als mediale Firewall gegen Extremismus. Und das kann der AfD nicht passen. Also insofern ist das schon logisch, dass die AfD schießt gegen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber die große Frage ist natürlich, wieso bitteschön die CDU Sachsen-Anhalt, Philipp?
Die CDU, und da muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren, um der CDU da nicht Unrecht zu tun. Die ganz, ganz, ganz große Mehrheit, glaube ich, das kann man sagen, der CDU bundesweit, in Berlin sowieso, auch in den Ländern, ist für dieses öffentlich-rechtliche System. Es gibt aber in der Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt durchaus einige Figuren.
Und zwar auch den Fraktionsvorsitzenden.
Die das anders sehen und die jetzt halt die Gelegenheit nutzen, um ja, was sich zu profilieren und eben gesagt haben, wir würden unter Umständen auch mit der AfD, die eigentlich bei uns in der Opposition ist, stimmen. Somit hätten wir eine Mehrheit, um diesen Medienstaatsvertrag und diese 18,36 Euro zu stoppen. Die Frage ist, warum? Also die Argumente, die sie vorbringen, sind erstens, das ist alles zu teuer, die Leute müssen in Corona kürzer treten und da können wir ihnen jetzt nicht 86 Cent mehr im Monat aufbürden.
86 Cent.
Ein weiteres Argument ist, die ARD insgesamt, die Öffentlich-Rechtlichen insgesamt haben im Osten, so in den 5 ostdeutschen Bundesländern, zu wenig Präsenz. Das kann man sicherlich so sehen.
Gibt es da zu wenig Landesstudios oder sowas?
Nee, es geht nicht um Landesstudios, sondern die ARD hat ja eine ganze Menge Einrichtungen. Das Erste sitzt in München, Tagesschau sitzt in Hamburg und so. Also die haben ja eine ganze Menge Institutionen, die über die Republik verteilt sind. Aber davon gibt es halt sehr, sehr wenige in Ostdeutschland. Das muss man schon so sagen.
Aber gerade die ARD beruht doch auf ihren Landesrundfunkanstalt. Mit anderen Worten, die haben doch ohnehin eine gute regionale Berichterstattung. Und das ist doch genau quotiert, wie viel da jetzt aus Sachsen und aus Thüringen und aus Mecklenburg-Vorpommern berichtet wird.
Ja, aber es geht ja einerseits um Berichterstattung, aber andererseits eben auch um Institutionen, Arbeitsplätze.
Aber ist das nicht total vorgeschoben, dazu sagen wir, wir verlegen jetzt die Tagesschau nach, I don't know, Döbeln?
Also die ARD hat wohl angekündigt, so eine Art Kulturplattform, ich glaube, in tatsächlich Sachsen-Anhalt, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber zumindest in einem der ostdeutschen Bundesländer anzulegen. Also ich finde, darüber kann man zumindest diskutieren. Das andere ist, im Koalitionsvertrag in Sachsen-Anhalt, in dieser Kenia-Koalition ist es, ne, genau, ist das Stichwort Beitragsstabilität vereinbart. Also es ist in der Koalition vereinbart, der Beitrag soll stabil bleiben. Jetzt ist die Frage, ist es nominell oder inflationsbereinigt?
Also auf Deutsch die Zahlen oder ja, nur der Wert?
Also 17,50 Euro sind 17,50 Euro und bleiben 17,50 Euro. Oder sagt man, stabil heißt Kaufkraft stabil. Die Öffentlich-Rechtlichen sollen sich für den Beitrag genau das Gleiche leisten können, was sie auch mit 17,50 Euro geleistet haben. Und das würde halt bedeuten, dadurch, dass es Inflation gibt, muss es halt nominell einen höheren Wert geben. Zum Beispiel 18,36 Euro. Darüber wird in der Koalition gestritten. Das sind im Kern die Argumente. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es vorgeschoben, ist es nicht, was ist die politische Dimension?
Ja, das ist die große Frage. Ich wollte hier mal gerade einen Inflationsrechner befragen, Philipp, weil ich nämlich gerade mal das, ich kam gerade auf die Idee und habe das mal gegoogelt. Es gibt tatsächlich einen Inflationsrechner und die 17,50 Euro von 2009 entsprechen in heutigen Werten tatsächlich, wenn ich das nicht völlig falsch gesehen habe, sind 17,50 Euro aus 2009 heute 15,27 Euro. Also sie haben dieselbe Kaufkraft wie heute 15,27 Euro. Und das bedeutet, die Kaufkraft dieser 17,50 Euro ist also gefallen auf 15,49 Euro heute. Und andersrum berechnet bedeutet das, wenn man die Kaufkraft von 17,50 Euro erhalten will, so jedenfalls der Inflationsrechner von finanzen-rechner.net, ja, ohne jede Gewähr, dann müsste mit der Rundfunkbeitrag sogar auf 20,05 Euro steigen. Das heißt also, dasselbe, was 17,50 Euro 2009 bei der letzten Anpassung wert waren, wären heute 20,05 Euro. Ja, mit anderen Worten, haben wir ohnehin schon Kaufkraft bereinigt, ein Absinken des Rundfunkbeitrags.
Okay, jetzt ist die Frage, was heißt das politisch, warum machen die das jetzt? Denn der zentrale Vorwurf von vielen, die sagen, wie ich zum Beispiel, ja, da gibt's eine Menge, was man reformieren könnte am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Nur der Zeitpunkt ist der völlig falsche. Es muss vorher gemacht werden, in diesen ganzen jahrelangen Verhandlungen zwischen den Ländern, da hätten sich die Länder auf bestimmte Reformen einigen können. Das ist aber nicht passiert. Und jetzt quasi wirklich nach 4 Jahren, 2 Wochen vor Ende in einem Gremium, in einem Parlament, was, wie wir gesagt haben, eigentlich auch gar nicht verfassungsmäßig mehr die Prokura hat, um da reinzureden, schon gar nicht über konkretes Geld zu reden.
Genau das hat das Bundesverfassungsgericht 2007 ausdrücklich verboten. Also die Politik darf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk natürlich insoweit beeinflussen, als sie den Auftrag festlegt. Aber wenn der Auftrag, also auf Deutsch, was soll das Programm leisten? Wenn dieser Auftrag politisch festgelegt ist, ist alles weitere außerhalb der politischen Entscheidung. Das heißt, was die denn machen, die CDU in Sachsen-Anhalt und die AfD sowieso, ist hart verfassungswidrig, muss man so deutlich sagen. Sonst müsste man die Ausgestaltung des Programmauftrags verändern oder allenfalls noch die Zusammensetzung der KEF. Aber einfach sagen, was die KEF sagt, machen wir nicht mit, das ist verfassungswidrig.
Es stehen auch Wahlen vor der Tür, das muss man auch sagen. In Sachsen-Anhalt wird demnächst gewählt. Da fühlt sich der eine oder andere in der CDU-Fraktion offensichtlich genötigt, auch im Lager der AfD fischen zu wollen, mit diesem populistischen Argument, ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk saugt uns das Geld raus etc. Wir haben es geschildert. Ich finde die Argumente, so diskussionswürdig manche sind, sie kommen einfach viel zu spät, sind am falschen Zeitpunkt, im falschen Forum und müssen an völlig anderer Stelle verhandelt werden.
Und zwar beim Programmauftrag. Das haben wir ja nun rausgearbeitet. Ne? Also die verfassungsrechtliche Struktur ist eben so, dass es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben muss und dass die Politik nicht unmittelbar über die Finanzen regeln kann, was dieser Rundfunk tut, sondern nur über den Auftrag. Und da finde ich, würde ich einfach auch von der CDU erwarten und von der AfD natürlich auch, dass sie sich im Rahmen unseres verfassungsmäßigen Systems bewegen. Ich meine, das kann auch nicht sein, dass man einfach nur, weil man davon ausgeht, damit vielleicht dem ein oder anderen AfD-Wähler nach dem Mund zu reden, sich gegen eindeutige Rechtsprechung aus Karlsruhe stellt. Also das finde ich wirklich empörend, weil die Union doch eigentlich eine Partei der Rechtsstaatlichkeit sein will. Also eigentlich hat sie sich doch auf die Fahnen geschrieben, sich innerhalb der verfassungsmäßigen Ordnung zu bewegen. Da überschreitet sie ohnehin im Bereich der inneren Sicherheit gerne mal Grenzen. Ja, das haben wir in der Lage schon oft besprochen. Aber jetzt auch noch bei der Medienpolitik von diesem Pfad abzuweichen, den man doch eigentlich seit über 70 Jahren beschreitet, das finde ich schon wirklich irritierend. Und da komme ich nicht umhin zu konstatieren, dass diese Debatte in Sachsen-Anhalt, die ja jetzt auch bundesweite Repercussions hat, dass also diese Debatte aus Sachsen-Anhalt ein großer Sieg ist für die AfD, denn sie hat mal wieder das Fenster des Sagbaren verschoben. Sie hat den Rundfunkbeitrag zu einem Thema in der politischen Diskussion gemacht. Und das, obwohl das eigentlich gerade nicht sein darf. Wie gesagt, politisch diskutieren kann man eigentlich nur über den Auftrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber nicht über die konkrete Summe, die konkrete Höhe der Rundfunkgebühren.
Ja, und da finde ich halt, wird auch noch eine andere interessante politische Dimension offensichtlich, nämlich, dass die Bundes-CDU, die ja zu 100% hinter dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk steht, glaube ich, das kann man so allgemein sagen, so ein bisschen den Zugriff und den Einfluss zu verlieren scheint auf ihre Landtagsfraktion in östlichen Bundesländern. Wir haben das am Anfang des Jahres erlebt, als die CDU einen FDP-Mann mit Hilfe der Stimmen der AfD in Thüringen zum Ministerpräsidenten gewählt hat. Annegret Kramp-Karrenbauer damals als Vorsitzende der CDU dorthin gefahren ist und gesagt hat, Leute, so geht das nicht. Und dann unverrichtete Dinge mehr oder weniger, weil die CDU-Landtagsfraktion ihr nicht folgen wollte, wieder abgereist ist und kurze Zeit später auch ihre Kandidatur für den Wiedervorsitz sozusagen der CDU und die Kanzlerkandidatur auch aufgegeben hat. Und ich glaube, das hat auch jetzt damit insofern viel zu tun, als dass Merkel da eben nicht hinfährt und offensichtlich nicht anruft und sagt, was macht ihr denn da? Weil die potenzielle Blamage natürlich schon erheblich ist, wenn die dann einfach sagen, Berlin, ihr könnt uns mal, ihr könnt uns gar nichts.
Also eigentlich muss man sagen, würde man ja von Angela Merkel erwarten, dass sie da mal anruft in Magdeburg. Vermutlich hat sie das auch getan. Aber bislang läuft die Landtagsfraktion der Union da weiter amok. Das kann man nicht anders formulieren. Da stellt sich der Fraktionsvorsitzende vor die Kamera und sagt, wir haben versprochen, es wird keine Erhöhung geben und es gibt auch keine Erhöhung. Das heißt mit anderen Worten, der gute Mann manövriert sich immer weiter in die Sackgasse und damit macht er es natürlich sich und seinen Leuten immer schwerer, da wieder quasi auf einen Pfad der Rechtsstaatlichkeit zurückzukehren. Das ist politisch, wie gesagt, ein reiner Amoklauf und ich bin sehr irritiert, dass das so aus dem Ruder laufen kann. Nun kann man natürlich sagen, Philipp, du hast es angedeutet, dass sie ganz offensichtlich versuchen, so ein bisschen die Stimmung im Volk aufzunehmen, aber eigentlich muss man ja sehen, denke ich mal, steht auch die Mehrheit der Menschen auch in Sachsen-Anhalt nach wie vor hinter dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es mag 20-30% geben, die das kritisch sehen, aber da ist es dann ja Aufgabe der Politik eben nicht populistisch den Leuten hinterherzulaufen, sondern für Verständnis zu werben. Man kann ja auch mal sagen, liebe Leute, wir hören eure Kritik, wir halten sie aber für falsch und zwar aus folgenden Gründen.
Sicherlich, aber ich glaube, wie gesagt, weil es tatsächlich auch in der Landtagsfraktion, der ja wirklich Menschen gibt, die vermutlich ernsthaft dran zweifeln und sich da eher näher bei der AfD sehen als bei der CDU, würde das wahrscheinlich auch nicht so richtig von Herzen kommen. Also die Sache ist jetzt, die Entscheidung ist momentan vertagt. Wenn jetzt sich tatsächlich die CDU-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt dazu entschließen sollte, mit der AfD gegen diesen Medienstaatsvertrag zu stimmen, dann kann halt die Beitragserhöhung nicht kommen und die öffentlich-rechtlichen Sender haben schon angekündigt zu klagen und vor das Verfassungsgericht nach Karlsruhe zu ziehen. Das ist sicherlich ihr gutes Recht und das wird da sicherlich auch eine Entscheidung geben. Ich finde es einfach nur so schade, dass dann wieder das Gericht maßgeblich darüber bestimmt, wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk gestaltet wird, weil die Politik dazu offensichtlich nicht in dem Maße fähig ist, wie man es eigentlich erwartet.
Ja, und mal ganz ehrlich, Philipp, eigentlich muss das Gericht das schon deswegen nicht tun, weil es ja einen ausdifferenzierten rechtlichen Rahmen längst gibt. Die Politik muss nur mitspielen. Und ich glaube, aus dieser Katastrophe kann man eigentlich nur eine Lehre ziehen. A, die Union muss endlich aufhören, ernsthaft zu versuchen, AfD-AnhängerInnen wieder zurückzugewinnen, indem man AfD-Positionen übernimmt, sondern ganz im Gegenteil, man muss die Menschen von ihrem rechtsradikalen Wahnsinn abbringen. Ja, das ist der Punkt. Man muss die Werte der Union betonen und zu den Werten der Union gehört eben, die Grundlagen unserer Demokratie zu festigen. Und eine der Säulen der Demokratie ist eben eine vernünftige Medienlandschaft, zu der gehört der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Das ist ja in der Union auch in 15 Bundesländern nach meiner Wahrnehmung nicht umstritten. Und das muss eben auch in Sachsen-Anhalt wieder gelten. Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, denke ich. Und der zweite Punkt ist, wir haben das eben schon angesprochen. Ich glaube, wir müssen hinkommen zu einem Verordnungssystem bei der Rundfunkgebühr. Einfach, um solche Katastrophen in Zukunft zu vermeiden. Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts sind eindeutig. In den Medienstaatsvertrag gehört eine Verordnungsermächtigung und dann könnte das eben tatsächlich durch Verordnung der Landesregierung jeweils für das eigene Land bestimmt werden. Fußnote. Wenn natürlich jetzt Rainer Haseloff sagen würde, wir machen das nicht, weil meine Fraktion das nicht will, wäre natürlich auch mit einer Verordnungsermächtigung nichts gewonnen. Das muss man fairerweise dazu sagen. Aber mit so einer Verordnung würde man diese Diskussion eben aus dem, die Diskussion über die Umsetzung der KEF-Vorschläge aus dem parlamentarischen Raum rausholen, in den sie ja nicht gehört. Siehe Bundesverfassungsgericht.
Werbung.
Wir haben das hier auch in der Lage mehrmals erwähnt. Wir sollten jetzt hier alle unsere Kontakte runterfahren. Das fällt natürlich schwer, aber natürlich ist da auch eine gute Idee, online einzukaufen. Auch Lebensmittel übrigens. Die Frage ist halt, wo man das machen soll. Meistens ist es ja eine recht schnöde Auswahl an Standardprodukten aus dem Supermarktregal und man produziert da auch jede Menge Müll und auch CO2 und unterstützt auch oft noch ein etwas zweifelhaftes Handelssystem. Deswegen die Empfehlung an dieser Stelle von Koro, schaut doch mal bei Koro vorbei. Die wollen Europas Nummer 1 Anbieter werden für haltbare Lebensmittel. Also das heißt Brotaufstriche, Chips, Bananenchips, Snacks, diverse Öle, Nüsse, Getreide, alles fürs Müsli beispielsweise, aber auch Säfte, Kaffee, auch Süßigkeiten, Trockenfrüchte. Wirklich eine enorm große Auswahl, auch ein bisschen exotische Sachen wie Spinatpulver oder Spirulina-Pulver oder Adventskalender, natürlich auch Mixer und Brotdosen und Aufbewahrungsbehälter, um das ganze Zeug aufzubewahren. Das findet ihr alles bei Koro. Das ist natürlich ein Traum für Veganerinnen und Vegetarierinnen, aber auch wirklich alle anderen, die auch gerne mal Fleisch essen, finden da jede Menge, auch wenn sie jetzt mit Fleischersatzprodukten per se nichts anfangen können. Aber dafür gibt es zum Beispiel für jedes Produkt auch ein Rezept und ein Datenblatt. Also zu jedem Produkt findet ihr dort auch Rezeptvorschläge, mit denen jeder, denke ich, jeder was anfangen kann. Und die Leute bei Koro haben sich eben auch viel Gedanken darüber gemacht, wie sie ihre Produzenten und Produzentinnen fair bezahlen können, wie sie Müll vermeiden und das Klima schützen. Und deswegen versuchen sie eben direkt bei Produzentinnen einzukaufen. Sie nutzen keine müllintensiven Kleinstverpackungen, die auch nicht zu recyceln sind, sondern eben simpel gestrickte Großverpackungen, die aus einem Material bestehen, was man eben auch recyceln kann und das Ganze bei sehr, sehr fairen Preisen. Und ihr als Lagehörer, Hörerin bekommt noch dazu jetzt einen Rabatt von 5%, wenn ihr geht zu korodrogerie.de und dort den Gutscheincode Lage der Nation eingibt. korodrogerie.de, Gutscheincode Lage der Nation, alles auch wie gewohnt in den Shownotes.
Werbung.
Ja, da sind wir wieder und bleiben noch bei einem medienpolitischen Thema, Philipp, denn die Bundesregierung plant immerhin 180 Millionen Euro an Verlage zu überweisen. Ja, da gibt es einen Entwurf des entsprechenden Haushaltstitels für den neuen Bundeshaushalt, der da lautet: Erhalt der Medienvielfalt und Verbreitung in Deutschland sowie Stärkung des Journalismus und darin tätiger Medienschaffender. Philipp, was ist da los?
Ja, also die Bundesregierung hat sich irgendwie das Ziel gesetzt, die Verlage beim Aufbau digitaler Angebote zu unterstützen. Dazu zählen auch Werbeformate. Das sind jetzt 180 Millionen Euro, die die Bundesregierung 2021, also im nächsten Jahr, ausgeben will. Aber nicht eben für alle Medien, sondern nur im, Zitat, Bereich der Abonnementzeitungen, Zeitschriften und Anzeigenblätter. Das Geld sollen also bekommen traditionelle Medien. Ja, also Verlagshäuser. Und wichtigstes Kriterium, das ist jetzt Stand der Planung. Das ist alles noch nicht verabschiedet. Das wird geplant. Mitte Dezember wird der Haushalt verabschiedet. Die Planung des Wirtschaftsministeriums sehen jetzt aber Stand heute so aus, dass es eben von der Auflage der gedruckten Zeitschriften abhängt, wer wie viel Geld bekommt.
Ja, mit anderen Worten, je mehr Bäume gefällt werden, desto mehr Geld gibt es von der Bundesregierung. Und das klingt erstmal so ein bisschen merkwürdig, denn schon in dem Haushaltstitel heißt es ja in der Überschrift, ja, Stärkung des Journalismus und darin tätigender Medienschaffender. Und genau darum soll es aber nicht gehen. Ja, eigentlich würde man ja denken, Kriterium wäre, wenn es tatsächlich um Förderung des Journalismus gehen sollte, wie viel Journalismus steckt denn da drin?
Wie auch immer man das dann messen will.
Genau, das ist natürlich dann die nächste Frage. Will man das dann nach Köpfen? Will man dann schauen, wie viel Geld wird ausgegeben, um Menschen zu bezahlen, die tatsächlich journalistisch arbeiten? Ja, aber bislang ist nach den bisher vorliegenden Plänen der Bundesregierung völlig egal, wie viel Geld die Verlage wirklich für JournalistInnen ausgeben.
Anzeigenblätter kannst du da auch
runterpacken. Oder wer quasi eine ganze Zeitung nur mit DPA füllt und alles einfach 1:1 reinstellt, ja, no offense gegen die DPA, aber das hat ja nun, einfach nur abzudrucken, was eine Presseagentur verschickt, das ist ja, oder eine Nachrichtenagentur, das ist ja nun als solches noch kein eigener Journalismus. Insofern muss man ganz ehrlich sagen, diese Kriterien klingen aus einer journalistischen Perspektive jetzt nicht so wahnsinnig überzeugend.
Genau, also wie gesagt, entschieden werden soll am 11.12., dann stimmt der Bundestag abschließend über den Haushalt ab, aber deswegen gibt's natürlich jetzt gerade eine Debatte, ob das denn alles so Sinn macht und ob denn dieser Haushaltstitel dann entsprechend auch so im Haushalt stehen sollte oder nicht. Und die medienpolitische Sprecherin der linken Bundestagsfraktion, Doris Achelwelm, die sagt, sie hat im Prinzip nichts gegen die Förderung, klagt aber darüber, dass das Parlament zu wenig einbezogen wurde. A, und B hat sie auch eine inhaltliche Kritik.
Inhaltlich kritisiere ich, dass die Förderung für die Presseverlage vornehmlich von der Auflagenhöhe abhängen soll. Auch hat es nichts mit der nötigen Förderung des journalistischen Kerngeschäftes zu tun, wenn Presseverlage nun zum Beispiel für den Aufbau von Online-Shops unterstützt werden. Fachleute aus der Praxis sehen schon kommen, dass finanzstarke Verlage sich hier Projekte bezuschussen lassen, die sie ohnehin in der Schublade liegen hatten. Dieser Verteilmechanismus ist nicht qualitäts- oder vielfaltsfördernd, eher im Gegenteil.
So, das ist Doris Achelwelm von den Linken im Bundestag. Die hat uns dieses Statement auf Anfrage aufgenommen und zugeschickt. Aber auch die Verlage sind skeptisch. Das hat mich überrascht.
Ja, das finde ich auch sehr überraschend. Zum Beispiel lehnt die Pläne der Bundesregierung sogar Matthias Döpfner ab, Chef des Verlegerverbandes, Bundesverband der Deutschen Zeitungsverleger, BDZV, und außerdem Vorstandsvorsitzender des Axel Springer Verlages. Matthias Döpfner sagte erst Anfang November auf einer Veranstaltung, sein Verband versuche, Zitat, die Politik, um es konkret zu sagen, davon zu überzeugen, von dieser digitalen Innovationsförderung Abstand zu nehmen. Ja, Zitat Ende. Und er sagt außerdem, dass die Politik statt der Zustellung der klassischen Zeitungen nun Digitalprojekte fördern wolle. Das habe seinen Verband total überrascht. Dieser Verband, der BDZV, will sich derzeit allerdings nicht öffentlich äußern.
Ja, das stand in einem Artikel so wiedergegeben von Daniel Buß in der Zeit. Die Frage ist natürlich, warum will Springer denn kein Geld vom Staat? Also die waren ja ganz vorn dabei, als der Staat sie schützen sollte mit diesem sehr, sehr umstrittenen Leistungsschutzrecht vor zum Beispiel dem Wettbewerb mit Google. Deswegen haben wir Daniel Buß nochmal gefragt, wie er das denn so einschätzt. Warum ist Springer gegen die Subvention durch den Staat?
Also ich glaube schon, dass Matthias Döpfner und der Konzern Axel Springer gegen eine Subvention von Digitalprojekten in Verlagen ist, weil man schon sehr aufrichtig Freiheitsrechte nach vorne trägt. Das sieht man bei der Pressefreiheit bei Axel Springer, da sind sie immer vorne mit dabei. Das sieht man aber eben auch, wenn es darum geht, als publizistische Kraft dann auch frei zu sein von staatlichen Einflüssen. Das ist Matthias Döpfner schon sehr wichtig sozusagen als Ideal. Und das Einzige, was er akzeptieren würde und dafür dafür setzt er sich ja eben auch ein, auch über den Verband BDZV, ist, dass der Staat die Zustellung der Zeitung, also das Stichwort Logistikförderung, die Zustellung der Zeitung, der Gedruckten fördert und damit ja letztlich die Zustellerinnen und Zusteller, deren Arbeitsleistung, aber nicht das, was in den journalistischen Unternehmen sozusagen in den Verlagsgebäuden drin passiert. Das scheint für Matthias Döpfner eine klare Grenze zu sein und ich finde, die zieht er konsequent durch und ich finde sie eben auch nachvollziehbar.
Trotzdem sagt Daniel, sieht er das skeptisch, wenn Verlage Geld vom Staat bekommen. Er sagt, wo das hinführt, das kann man irgendwie in anderen Ländern sehen. Das wird man dann noch nie wieder los. Und mit diesen Subventionen, das hat er so nicht gesagt, aber das schwang da so mit, entsteht natürlich eine Abhängigkeit. Ja, je mehr Geld man dann kriegt als Verlag vom Staat, ja, desto größer ist dann vielleicht auch der Einfluss.
Ja, und zumal man ja sagen muss, dass hier einfach der Unterschied zu der relativ staatsfernen Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einem geradezu ins Gesicht springt. Ne? Also hier will der Staat ja unmittelbar entscheiden, welcher Verlag wie viel Geld bekommt. Und da ist das Risiko einfach enorm hoch, dass tatsächlich hinterher verlegerische Entscheidungen auch irgendwie politisch beeinflusst werden. Ja, natürlich nicht unmittelbar, aber dass man einfach als Verlag sich überlegt, also diese Geldquelle wollen wir ja mal lieber nicht zum Versiegen bringen, während es beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk eben gerade nicht so ist, ne? Weil da so viele Schritte dazwischen sind, sodass ein unmittelbarer Einfluss eher nicht zustande kommt. Und deswegen gibt es an diesen Plänen der Bundesregierung auch massiven Protest von dem neu gegründeten Arbeitskreis Digitale Publisher.
Da kommen wir auch ins Spiel, muss man sagen.
Ne? Transparenzhinweis, auch die Lage ist mit dabei, also wir haben das jetzt nicht mitformuliert, aber wir sind gefragt worden, ob wir mitmachen wollen bei dieser Erklärung, die dieser Arbeitskreis vor ein paar Tagen veröffentlicht hat. Wir haben das auch unterschrieben und die zentrale Forderung dieses Arbeitskreises ist, wenn schon Förderung von Journalismus, dann bitte nach fairen Kriterien und insbesondere sollte man es nicht an der Auflage ausrichten, sondern man sollte Journalismus fördern. Also man sollte nach im Einzelnen noch zu diskutierenden Kriterien schauen, wie viel journalistische Arbeit steckt da eigentlich drin. Man sollte quasi Menschen fördern für ihre journalistische Arbeit und nicht irgendwelche Infrastrukturen.
Kann man auch noch überlegen, ob es irgendwie sinnvoll ist, digitale Startups und sowas zu fördern, ne, die halt noch nicht so viel Umsatz machen und so. Ich habe auch Peter Altmaier gefragt auf Twitter, was er denn dazu sagt. Antwort blieb bisher aus. Also unsere Position ist, ich glaube, da kann ich für dich auch sprechen, ich halte es für keine gute Idee, wenn Verlage und Journalismus Geld vom Staat kriegen. Und wir als Lage wollen kein Geld dafür und sind natürlich, weil wir das eben jetzt hier so aufgebaut haben, super, super, super dankbar, dass wir in der Lage sind, das zu sagen. Ja, weil wir Hörer, Hörerinnen haben, die uns unterstützen und das so ein wahnsinnig cooles Gemeinschaftsprojekt ist, dass wir einfach sagen können, wir brauchen es nicht. Jetzt kann es aber natürlich Projekte geben, die sagen, ja, aber so ein bisschen Innovationsförderung, speziell wenn man Technikinvestitionen hat und.
Kommen wir gleich noch zu.
Kann schon sinnvoll sein.
Haben wir gleich noch ein paar Tipps für euch.
Aber da würde ich sagen, also grundsätzlich halte ich das für eine schlechte Idee. Wenn man das aber macht, wenn man sich denn doch entschließt, als Staat irgendwie Journalismus zu subventionieren, zu finanzieren und sei es auch nur temporär, dann muss es fair ablaufen. Dann muss Journalismus das Kernkriterium sein und es muss nicht nur, wie sagt man, reduziert sein auf Verlage, die schon irgendwie gedruckte Produkte publizieren.
Allenfalls könnte ich mir noch vorstellen, dass es tatsächlich sowas gibt wie eine öffentliche Distribution von gedruckten Zeitungen. Wenn man also zum Beispiel auf den Gedanken käme zu sagen, dass es gedruckte Zeitungen gibt, ist als solches ein Kulturgut, dann hätte ich zum Beispiel nichts dagegen, wenn man sagt, es gibt eine Art öffentlichen Zustellservice. Ja, der Staat übernimmt die Kosten dafür, dass eine Zeitung aus der Druckerei zu den Menschen nach Hause kommt. Dann müsste das aber absolut inhaltsneutral passieren. Also dann müsste tatsächlich das für jede Zeitung, ja, von der Taz bis hin zur Welt oder gar man schlimm oder dem was weiß ich, was da noch so für rechtslastige Publikationen geben mag, offen stehen, dann müsste das tatsächlich inhaltlich neutral sein. Aber ich denke auch, aus meiner Sicht wäre in der Tat das immer das spannendste Kriterium, wie viel journalistische Arbeit geht da rein, denn das ist doch das große Problem, dass die finanziellen Zwänge für alle möglichen journalistischen Publikationen dazu führen, dass immer mehr bei den Menschen gespart wird, die wirklich journalistisch arbeiten. Und da irgendwie gegenzusteuern, das könnte grundsätzlich sinnvoll sein.
Also wie gesagt, ich bin prinzipiell eigentlich dagegen. Die Sache ist auch, weil ja die letzten Jahre gezeigt haben, dass wenn das Internet da ist und wenn das Internet frei ist und wirklich allen zu gleichen Bedingungen zur Verfügung steht und alle dieselben Leistungen irgendwie im Internet erhalten, dass das sehr wohl möglich ist, unabhängige, gute, journalistische, digitale Medien aufzumachen. Wir sind sicherlich eins, aber wir wollten an dieser Stelle einfach auch nochmal darauf hinweisen, wenn ihr unabhängigen Journalismus unterstützen wollt, da gibt's eine Menge. Netzpolitik.org, Korrektiv.org, die Krautreporter, die RIF-Reporter, eine Genossenschaft, wo viele Kolleginnen und Kollegen zu diversen Themen, Klimaschutz etc. gute Sachen machen. Über Medien haben wir hier auch häufiger erwähnt, ein medienjournalistisches Portal, was wie gesagt auch davon lebt, dass Menschen es unterstützen. Perspective Daily ist also ein Portal für konstruktiven Journalismus. Also die versuchen weniger jetzt immer den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, was alles schlecht ist, sondern eher zu gucken, was kann man denn und vor allen Dingen, wie kann man es denn besser machen? Und natürlich auch sowas wie die Taz.
Ja, ist ja auch letztlich LeserInnen finanziert. Also insofern, es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, guten Journalismus zu unterstützen und wir wollten euch eigentlich nur dazu anregen, euch doch mal zu überlegen, welches dieser Formate findet ihr reizvoll, was konsumiert ihr vielleicht schon und wenn ihr es irgendwie könnt, da auch vielleicht mal einen Euro in den Hut zu werfen, denn das ist immer noch die beste Form der Finanzierung, staatsfern und nur von Leserinnen und Lesern getragen.
Wir kommen in die Schlussrunde, biegen wir ein. Wir haben uns diese Woche mal wieder zu einem längeren Interview verabredet. Wir hatten ja neulich mit Norbert Röttgen von der CDU gesprochen.
Genau, wir waren also dieses Mal bei den beiden Vorsitzenden der SPD zu Gast. Ja, wir haben also Saskia Esken und Norbert Walter Borjans im Willy-Brandt-Haus besucht hier in Berlin. Dabei ging es um eine Vielzahl von Themen natürlich, haben so knapp anderthalb Stunden miteinander gesprochen. Unter anderem war auch Thema die anstehende Reform des Bundesnachrichtendienstes.
Das Bundesverfassungsgericht hatte ja, wir haben da viel drüber gesprochen, im Mai entschieden, dass das BND-Gesetz in weiten Teilen verfassungswidrig ist und eben neu geschrieben werden muss. Eine Forderung des Gerichts war, Geheimdienste müssen besser überwacht und kontrolliert werden. Jetzt liegt ein neuer Entwurf des BND-Gesetzes aus dem Kanzleramt vor, sehr umstritten. Folglich musste die Frage von Ulf sein.
Ein Vorschlag des Bundesverfassungsgerichts ist doch, den BND auch vom Bundesdatenschutzbeauftragten kontrollieren zu lassen. Das will das Bundeskanzleramt nicht. Stattdessen soll eine neue Kontrollstelle geschaffen werden, die dann mit irgendwelchen BND-nahen Experten besetzt werden kann, sodass unterm Strich wieder nicht genau hingeguckt wird. Deswegen meine konkrete Frage, wird die SPD das mittragen oder wird die SPD verlangen, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte, immerhin Sozialdemokrat, hier betraut wird?
Ja, das hat damit gar nichts zu tun, ob der Bundesdatenschutzbeauftragte derzeit Sozialdemokrat ist, sondern es hat damit zu tun, dass er über ein Haus verfügt und das auch entsprechend aufgestockt werden kann, das eben bereits in der Lage wäre, diese Kontrolle auszuüben und auch unabhängig auszuüben.
Und werden Sie das fordern und durchsetzen? Ja? Wird das eine Bedingung sein, um dem Ding zuzustimmen?
Das ist eine ganz, ganz wichtige Bedingung auf jeden Fall. Das gehört auf jeden Fall zu den Dingen, die wir einfordern werden.
Und wir hatten aber noch eine ganze Reihe anderer Themen auf dem Zettel. Unter anderem hat Philipp noch mal so ein bisschen nachgebohrt, wie denn eigentlich die Haltung der SPD zum Klimaschutz ist, insbesondere zur Einsparung von Kohlendioxidemissionen. Eine Idee ist ja hier ein höherer Preis auf CO2-Emissionen, wobei dann die Einnahmen als sogenannter Klimabonus wieder ausgeschüttet werden. Das hatte Saskia Esken auch vor etwa einem Jahr sogar selber mal vorgeschlagen, als sie bei uns in der Lage live in Münster zu Gast war. Und dazu hat Philipp folgende Frage.
Wir hatten damals auch Frau Esken, als wir mit Ihnen in Mainz auf der Bühne standen, gefragt, ja, wie soll denn das gehen mit Klimaschutz und wenn jetzt das CO2 einen Preis bekommt, gut, da jammern dann alles, ist zu wenig, aber es wird ansteigen und perspektivisch ist absehbar, Dinge, die irgendwie auf fossilen Kram beruhen, werden teurer werden, Gas, Öl sowieso, aber eben auch Lebensmittel, Produkte, Transport und so. Und dann ist immer das Argument und die Frage, ja, das belastet ja Menschen mit geringerem Einkommen überproportional, weil alle mehr oder weniger dasselbe ausgeben müssen für Essen, Fahren, Transport, Wohnen, Heizen. Aber wer halt 15.000 Euro im Monat verdient, für den ist das eine geringere Belastung als für jemanden, der 2.000 Euro im Monat verdient. So, und da ist die Frage, wie kann man diese ja durchaus sinnvolle Belastung von CO2 sozialverträglich organisieren? Da haben Sie gesagt, ja, wir brauchen so eine Art Klimabonus. Also jede Familie wahrscheinlich pro Kopf kriegt am Monat einen Teil der Einnahmen, die über diesen höheren CO2-Preis eingenommen wird, per Scheck ausgezahlt. Jetzt ist ein Jahr rum, ich habe davon nichts mehr gehört.
Ja, tatsächlich haben wir auch die bisher sehr geringe CO2-Steuer im Klimaschutzpaket so eingesetzt, dass wir investieren in die Infrastruktur, die notwendig ist, damit auch die Entscheidungen getroffen werden können. Derzeit kann nicht jeder den ÖPNV nutzen, weil er einfach nicht vor der Tür auch ein Angebot macht. Um ein Beispiel zu nennen, vieles andere mehr, Ladeinfrastruktur und all diese Dinge. Wenn ich heute Frau Glückner höre, die sagt, Klimaschutz müsse auch wirtschaftlich darstellbar sein. Für die Landwirte meint sie in dem Fall. Und da muss ich ehrlich sagen, nein, der Klimaschutz ist natürlich nicht wirtschaftlich. Das ist ja erst dann, wenn wir Technologien entwickeln, die dann möglicherweise da auch wieder Wertschöpfung draus erzielen können. Aber zunächst mal müssen Landwirte natürlich, wenn sie Mehrausgaben haben, da auch entsprechend kompensiert werden. Und dazu ist eben auch das Aufkommen dieser CO2-Steuer notwendig. Die steigt ja aber. Ne? Und durch das Steigen steigen die Preise dann auch entsprechend. Und dann müssen wir dafür sorgen. Wir haben ja die EEG-Umlage jetzt im Strompreis gesenkt und andere Dinge getan im Rahmen auch des Konjunkturpakets. Müssen wir dafür sorgen, dass ein Ausgleich entsprechend stattfindet bei denen, die weniger zur Verfügung haben.
So, aber da gibt's jetzt schon ein ganz konkretes Konzept.
Das ist ja schon dann quasi die Drittverteilung. Wenn wir vorher von der Primärverteilung und der Sekundärverteilung gesprochen haben, zunächst müssen wir unbedingt dafür sorgen, dass die Einkommensunterschiede nicht so riesig sind, ja, damit eben auch nicht so riesige Unterschiede sind zwischen der Küchenhilfe in der Klinik und dem Chefarzt.
Wir reden jetzt über die Verteilung dieser Einnahmen und wie wir das sozialverträglich gestalten können. Und
bislang haben wir zum Beispiel die Förderung dessen, dass die ihre Arbeitswege bezahlen müssen, also die Küchenhilfe genauso wie der Chefarzt in der Klinik. Die haben wir bisher über eine Fahrtkostenpauschale, die Steuer mindert. Aber bei dem, der viel verdient, wird sie mehr gemindert als bei dem, der wenig verdient.
Genau, mal wieder.
Das ist, ja, mal wieder, genau. Und das ist ungerecht. Und da müssen wir dran. Und das ist auch Teil des Steuerkonzepts der SPD.
Das war ja ein Punkt, über den wir lange gestritten haben. Und wir haben gesagt, auch das war zunächst mal nur das, was man in dieser Konstellation, die wir jetzt haben, umsetzen konnte. Dass wir gesagt haben, der Einstieg der CO2-Bepreisung muss schon abgefedert werden. Das passiert aber sowohl über die Pendlerpauschale, die ein Stück gerecht gemacht worden ist mit einer Mindesterstattung, aber das ist jetzt zu kompliziert. Der zweite Punkt ist Wohngeld, der dritte Punkt ist Strompreis zu senken auf Dauer. Also schon auch davon, das, was über die CO2-Bepreisung eingenommen wird, zugunsten, und zwar deutlich stärker zugunsten, kleinerer Einkommen zurückzugeben.
Aber Sie hätten es besser gefunden,
unser Weg wäre gewesen zu sagen, nehmt die Einnahmen und verteilt die, der Staat will sie gar nicht haben, sondern wir entlasten euch damit wieder. Und dann haben andere behauptet, das ist ja rechte Tasche, linke Tasche, ist Quatsch. Weil wenn ich etwas bekomme, kann ich mein Verhalten ändern und ich bekomme es immer noch und habe dadurch einen Gewinn. Wir haben das sogar in einem Antrag und einem Beschluss des Parteitags im letzten Jahr noch aufgestockt. Wir haben sogar gesagt, das wollen wir sogar auch mal überlegen, ob das nicht mit einem Mehrwertsteuerpunkt zum Beispiel auch zu machen ist, um damit so ein Stück umzuverteilen. Was ich damit sagen will ist, es gibt zwei Möglichkeiten, dass man die Einnahmen aus der CO2-Steuer direkt nur bezogen, isoliert auf dieses eine Thema wieder zurückbezahlt oder ob man insgesamt das Steuersystem so umstellt, inklusive Strompreisen und anderem, dass es am Ende zum gleichen Ergebnis führt. Ehrlich gesagt, das wäre mir egal. Es muss nur belegbar, transparent, nachweisbar sein, dass nicht am Ende wieder rauskommt, die Kleinen zahlen die Zeche und die Großen fahren ihren SUV.
Ist denn das jetzt konkret eine Forderung der SPD zu sagen, man hebt die Abgabe auf CO2-Emissionen drastisch an? Also Umweltverbände fordern 180 Euro pro Tonne CO2-Emissionen und schüttet dann den gesamten Mehrertrag aus. Das wäre ja so Pi mal Daumen 150 Euro mehr pro Tonne CO2-Emissionen und schüttet das als Klimabonus kopfmäßig wieder aus. Ist das Ihre Forderung?
Wir hatten auf jeden Fall den Rückzahlungsmechanismus, Beschlusslage, aber die Frage der Höhe, das war eine Debatte, weil da gibt es eben auch unterschiedliche Auffassungen, ob es sich nur am CO2-Preis festmacht, das Klima zu schützen oder ob man eine Kombination braucht. Deswegen hatten wir auch schon im Vorfeld einen geringeren Preis als 180 Euro, weil das natürlich eine extreme Verschiebung wäre mit extremer Rückzahlung. Tatsache ist nur,
man kann das ja progressiv anschauen.
Ja, dass wir auf jeden Fall, wir müssen im Wirkungsgrad größer werden, aber ich finde, dass wir in diese Koalition hinein mit dem Klimaschutzgesetz und mit den Komponenten, die da drin sind, auch eine Menge gemacht haben, auch im internationalen Vergleich.
Ja, das volle Interview mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, den beiden Vorsitzenden der SPD, gibt es ab heute Abend, also parallel zum Erscheinen der aktuellen Lagefolge, für unsere Plus-Kundinnen und Kunden, also alle Menschen, die ein Lage-Plus-Abo haben. Aber natürlich gibt es das auch für alle, nämlich ab Montag kommt es in den öffentlichen Feed.
Genau, damit würde ich sagen, haben wir die Lage diese Woche ausführlich und abschließend erörtert. Wir danken euch ganz enorm, wie jede Woche, für eure Geduld, für euer Interesse, fürs Zuhören.
Und für die Unterstützung.
Für die Unterstützung. Immer wieder Wahnsinn. Also man sitzt so unter der Woche immer wieder da und denkt,
vielen Dank.
Was ist das hier eigentlich für eine coole Nummer? Also ich wirklich, auch wenn wir jetzt über den öffentlichen Rundfunk reden und. Aber das, was ihr hier uns ermöglicht und was wir mit euch zusammen haben, hier aufbauen können, das ist was wirklich, wirklich, wirklich ganz Besonderes für uns.
Ja, das ist wirklich großartig. Wir haben aber zum Abschluss noch eine kleine Bitte an euch, nicht zuletzt um diese gesunde, bunte Podcast-Landschaft zu erhalten. Bitte verwendet eine richtige Podcast-App. Ja, das heißt also eine App, die speziell zum Anhören von Podcasts gemacht ist, nicht irgendeine andere Musik-App oder so. Und zwar, man nennt die auch Podcatcher. Ja, und zwar hat das für euch eine ganze Menge Vorteile, nämlich deutlich mehr Funktionen. Da gibt es also Bilder zu den einzelnen Kapiteln, wo ihr so ein bisschen visualisiert seht, worüber wir reden. Und es gibt Sprungmarken, ihr könnt also einzelne Themen direkt anspringen, ihr könnt quasi die vollen Features ausnutzen, die die Lage wirklich bietet, und wir haben dazu eine Reihe von Empfehlungen für iOS, also iPhone, iPad, gibt es zum Beispiel Overcast, die haben wir schon ganz oft empfohlen, finden wir auch nach wie vor die beste Möglichkeit. Wir haben jetzt aber den Hinweis bekommen, dass die Apple-App, die quasi bei jedem iPhone, bei jedem iPad schon dabei ist, auch inzwischen ziemlich gut geworden ist, und dann gefällt uns unter iOS auch Castro noch ziemlich gut, aber natürlich gibt es auch Podcast-Apps für Android. Zum Beispiel Pocket Cast hat sich da wirklich sehr bewährt. Da hatten wir gerade noch mal ein technisches Problem mit denen. Da hat der Support aber auch schnell reagiert. Also insofern installiert euch halt einfach eine dieser Apps und dann könnt ihr immer die Lage ganz einfach abonnieren. Da gibt's immer eine Suche, da müsst ihr nur Lage eintippen, da sind wir normalerweise der erste Treffer.
Das war früher ein Riesenakt, dass man irgendwie auf die Webseiten gehen musste und sich irgendwelche URLs kopieren und die da einfügen und.
Das ist vorbei.
Heute ist das wirklich App installieren, in die Suche Name eingeben.
Lage reicht schon.
Lage, ja. Oder da sind ja alle Podcasts drin. Ja, da könnt ihr euch eure ganzen anderen Podcasts, die ihr überall findet, die könnt ihr auch da finden. Tippt ihr Name ein, auf Plus klicken, abonnieren und dann ist das fertig.
Genau, und dann habt ihr eben die vollen Funktionen, die der Podcast bietet, und außerdem unterstützt ihr damit unabhängige Podcasts und vor allem die unabhängigen Infrastrukturen im Internet, und das ist, denke ich, eine sehr, sehr gute Idee. Also in diesem Sinne, sofort ran an den Speck, installiert euch eine Podcast-App und vor allem habt ein schönes Wochenende.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Und tschüss.